Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Ja, hallo, hi und herzlich willkommen hier in diesem Game Talk Sonderepisode, könnte man eigentlich sagen. Wir verlassen nämlich ganz klassisches Game Talk Territorium. Heute wird's ein bisschen breiter. Ich war ja in Japan, das habe ich jetzt schon angekündigt über die diversen sozialen Medien, auch schon im letzten Podcast. Das hier wird also der große, in Anführungs- und Schlusszeichen, Japan-Podcast. Und mit dabei eine hier schon bekannte Stimme, der Dodo. Hallo Dodo.
Hallo und danke wie immer für die Einladung.
Ich habe jetzt immer gedacht, wer bringt jetzt das Konnichiwa an? Jetzt haben wir es beide nicht gebracht.
Ja, ich habe ja gerade erst angefangen, Japanisch zu lernen, aber das ist noch sehr, sehr in den Kinderschuhen, vor allem, weil ich mich mit den drei Alphabeten, die man da lernen muss, noch schwer tue. Ich bin froh, dass ich jetzt eins beherrsche, die Hiragana, und lerne jetzt gerade Katakana. Und dann kann es mit den Vokabeln losgehen. Das ist nicht so leicht.
Das will ich mir, glaube ich, gar nicht antun. Ich kann aber vorneweg nehmen, so Japan-Urlaub kann auch funktionieren, wenn man die Schriftzeichen nicht lesen kann, aber dazu dann später mehr. Ja, das Thema ist natürlich klar, wir beide waren in Japan individuell, also unabhängig voneinander. Ich bin letzten Sonntag zurückgekommen. Wie lange ist es bei dir her?
Bei mir müsste es jetzt ziemlich genau ein Jahr sein. Ich glaube, ich war so August, September letzten Jahres da mit einem Kumpel, der ein bisschen Japanisch konnte, aber ich konnte selber eben auch keins. Und man kommt damit ganz gut durch, um das schon mal vorwegzunehmen. Ich hatte auf meinem eigenen Blog damals einen sehr nerdigen Reisebericht geschrieben, wo ich dann eben vor allem so auf Spielhallen und Videospielshopping eingegangen bin. Darum soll es heute auch gehen, aber ich freue mich eben vor allem darauf, dann auch mal über den kulturellen Teil zu sprechen, weil man den natürlich bei so einer Japan-Reise auch eigentlich nicht vernachlässigen darf.
Das ist ein sehr gutes Stichwort. Damit kann ich nämlich überleiten zu den Shownotes. Die findest du wie immer direkt schon bei dir in der App in der Beschreibung. Da gibt's Links zum Beispiel auch zu Dodos Reisebericht. Oder sonst natürlich im Web gametalk.fm/nerdferienjapan. Ja, wie wollen wir das Ganze machen? Wir haben uns das so überlegt, wir werden hier diesen Game Talk aufteilen in verschiedene Themenbereiche. Ich sag's mal so ganz trocken. Wir werden uns Mühe geben, die auch so halbwegs sinnvoll zu ordnen. Der erste wird nämlich sein vor der Abreise.
Genau.
Sebastian, was soll man denn bitte schon beachten, bevor man überhaupt ins Flugzeug sitzt?
Ja, du hast in unser gemeinsames Dokument geschrieben, wenn man nicht aus einem komischen Land kommt, wird kein Visum benötigt.
Genau.
Als Deutscher braucht man zumindest einen Reisepass. Also der normale Personalausweis reicht nicht aus. Die Japaner wollen einen Reisepass haben.
Ja.
Den musste ich zum Beispiel beantragen.
Ich dachte jetzt, das wäre selbstverständlich, aber gut, sagst du das noch? Weil scheinbar ist es das nicht.
Nee, innereuropäisch, also ich war jetzt gerade wieder in Rom zum Beispiel, da braucht man nur den Personalausweis und eben nicht diesen Reisepass.
Richtig, aber ist das nicht irgendwie allgemein bekannt, dass man für alles andere einen richtigen Pass braucht?
Ich hoffe mal, dass keiner am Flughafen steht und dann eine böse Überraschung erlebt.
Also die ganze Passgeschichte ist mir dann gleich in Tokio aufgefallen, die nehmen da das richtig ernst. Da wird zuerst mal schön das Gesicht gescannt und abfotografiert und dann nochmal schön hier beide Fingerabdrücke nochmal genommen und dann wird dir gleich noch der ganze Pass gescannt und vorher kommst du da gar nicht rein.
Das stimmt, das ist ein bisschen sicherer. Und ich denke, du musstest dann im Flugzeug auch schon vorab diese Warum kommst du ins Land, wie lange willst du bleiben, was willst du machen und wie können wir dich vor allem erreichen, Liste ausfüllen, ne?
Und die, was bringst du alles mit und wie viel hat das Wert? Und wenn das zu viel ist, darfst du gleich schon mal Steuern abdrücken, Zettel, der war auch noch dabei.
Stimmt, wie viel Bargeld hast du dabei und Fremdwährung und solche Geschichten fragen die auch.
Das ist aber nicht so tragisch, wobei ich habe da gemerkt, wenn man da Güter einführt, irgendwie im Gegenwert von, weiß doch auch nicht, glaube ich 2000 umgerechnet Euro oder so, soll man das schon angeben. Und das hat man ja relativ schnell mal erreicht, wenn man da das Smartphone, dann vielleicht noch einen Laptop, dann mal noch ein iPad, dann noch ein bisschen Kleidung, dies und das. Also so 2000 kann man ja da eigentlich schon erreichen. Egal, kreuzt da einfach überall Nein an und ohne Probleme kommt ihr dann da durch. Gut, also, aber starten wollen wir ja mit dem vor der Abreise. Wir haben jetzt schon Pass erwähnt, also guckt mal da rein. Ist das Ding noch gültig? Habt ihr überhaupt einen? Wenn ihr keinen habt, dann macht noch einen.
Ja, ich musste meinen zum Beispiel, um da direkt die erste Anekdote zu erzählen, per Expresspassantrag dann holen, weil ich 3 Wochen lang keinen Termin beim Amt bekommen habe und mir so langsam die Zeit weglief. Das war zu der Zeit, wo hier so viele Flüchtlinge eben im Amt auch waren. Und da war kein Durchkommen dann für mich in dem Moment, weil alles überlaufen war und Hamburg das nur so, ja, ich würde mal sagen, schon ganz gut geregelt hat, aber es war eben eine schwierige Zeit, dann einen Termin beim Amt zu bekommen. Und ich musste dann am Ende dann doch noch, ich glaube, 40 Euro mehr beantragen, nur damit es schneller geht, damit ich quasi bevorzugt behandelt werde und meinen Reisepass noch kriege, bevor die Reise losgeht. Also
ist ja krass.
Wenn man die Zeit hat, dann auf jeden Fall, wenn man die Japan-Reise plant, nicht erst 4 Wochen vorher anfangen. Ich dachte, 4 Wochen sind genug Zeit, aber es wird dann doch schwieriger, als man dachte.
Mir ist auch noch was, eine Dummheit passiert. Ich hatte dann eigentlich mehr Glück, als ich es verdient gehabt hätte. Ich dachte, meiner wäre noch gültig. Guck rein, ja, abgelaufen seit 7 Jahren. Ich dachte, ich hätte damals auch noch gleich einen gemacht und der wäre noch gültig bis 2020. Nee, nix da. Habe ich da angerufen, ja, Termin, ja, wie wäre es mit morgen früh? Ja, okay, ist gut. Und ich so, ja, ich brauche den dann bis dann und dann. 2 Wochen, also 10 Arbeitstage, wird ein bisschen knapp. Sie geben das mit 10 Arbeitstagen an, aber dachte doch, das müsste gleich aufgehen. Ja, und irgendwie 3 Tage später war das Teil dann schon da. Also ich habe mir da eigentlich um nichts Sorgen gemacht.
Besser gelaufen.
Ja. Gut, was soll man sonst noch zuvor machen? Ein Tipp, ich weiß gar nicht, ob ich den von dir bekommen habe oder noch von einem anderen Freund. Ich glaube, ich habe ihn von 2 Stellen bekommen. Und zwar gibt es ja da ein tolles Ghibli, oder wie ich da gelernt habe, es heißt Ghibli, scheinbar, Museum. Dazu werde ich später nochmal sprechen, aber was ich hier schon sagen will, dafür muss man Tickets kaufen und zwar schon daheim. Man muss die daheim schon reservieren.
Genau, das habe ich nämlich auch nicht hinbekommen. Also wir wollten auch ganz gerne in das Museum. Ich hatte auch vorher schon gesagt bekommen, dass man sich die Karten holen soll, bin aber da irgendwie nur auf so einen japanischen Shop gestolpert, aber wie gesagt, dazu kannst du uns dann später eine bessere Anleitung noch geben.
Ja, wie das geht, werde ich dann noch erzählen, aber hier sei das schon mal angemerkt, vor der Abreise saved euch noch diese Tickets. Dann sollte man sich noch auf den Flug ein bisschen vorbereiten, zumindest in meinem Fall war das so. Bei mir war das Entertainment ziemlich mies. Ich bin mit der Swiss geflogen, die Airline hält ja eigentlich recht viel auf sich. Ja, beim Entertainment war das dann eher so meh, Essen war auch meh, aber ja, der Rest war okay, habe ich überlegt. Was kann man da machen? Netflix-Filme offline runterladen, am besten aufs iPad, dann hat man auch so einen halb guten Screen. Ladet euch Podcasts runter, so für offline. Ja, dann die ganzen Akkus der Geräte laden, damit man die dann auch wirklich nutzen kann, damit die dann nicht plötzlich absterben. Ich hatte da keinen Strom. Mir wurde im Voraus von wem, der da arbeitet, gesagt, sie hätten in der Holzklasse zumindest USB-Stecker oder Steckdosen. Dann dachte ich, ah gut, kann ich ja da auch aufladen. War dann leider auch nicht der Fall. Zum Glück war alles geladen, hat dann gereicht. Ja, nehmt noch irgendeinen Handheld mit, irgendwelche Handyspiele, whatever. Rechnet damit, wenn ihr nicht pennen könnt, müsst ihr euch einfach irgendwie 11 Stunden beschäftigen können, da in der Kiste drin.
Exakt. Bei mir war zum Glück bei Air France, mit denen ich geflogen bin, war zum Glück das Entertainment besser. Da habe ich mir 3-4 Filme angeguckt und eine Reportage. Also bin da durch deren Angebot gegangen und habe wirklich geguckt, worauf man so hängen bleibt. Und 3-4 Filme haben mich dann auch wirklich interessiert. Und ich hatte eben auch das Glück, in Anführungszeichen, wie ich jetzt höre, ich dachte, das wäre selbstverständlich, dass am Stuhl eine Steckdose war. Auch da keine Probleme, dass irgendwie dem Nintendo DS, mit dem ich in Japan war, da groß der Saft ausgegangen wäre.
Ich habe ja gehört, ja, nur USB. Dann habe ich mich extra vorbereitet und habe noch so ein komisches Kabel für den 3DS ausgegraben, der am anderen Ende einen USB-A-Stecker hat. Und das ist gar nicht so einfach, weil der 3DS hat ja wieder so einen proprietären Stecker am einen Ende, damit ich das Ding dann auch so laden könnte. Und so, ich habe es dann nicht gebraucht, aber ich hätte es dabei gehabt. Hier fällt mir gerade noch ein, ich habe es nicht auf der Liste, aber trotzdem Batterien und Akkus alle ins Handgepäck.
Ah, stimmt, weil so Lithium nicht in die, genau, Lithium-Ionen-Akkus fallen auf bei so einem Sprengstofftest und die dürfen auf keinen Fall in den Rucksack, sonst verbringt man etwas länger am Flughafen.
Also sie dürfen nicht in den Koffer, sie dürfen in den Rucksack.
Ah, stimmt, genau. Um das klarzustellen, ich bin mit so einem fetten Reiserucksack geflogen und hatte dann noch eine Umhängetasche als Handgepäck quasi. Also wir waren sehr, sehr viel unterwegs, dann hat sich der Reiserucksack echt bezahlbar gemacht.
Ah, okay, ja, wir hatten da den Koffer, war ein bisschen mühsam, aber wir sind auch nicht so viel gereist. Aber zum Rumreisen im Land kommen wir dann noch. Ich will noch schnell beim Strom bleiben. Da gibt's nämlich auch noch einen Unterschied. Ich kann ihn jetzt gar nicht genau benennen. Shame on me. Ihre Voltzahl im Stromnetz ist, glaube ich, tiefer als unsere.
Weiß ich aus dem Kopf nicht, aber mir wurde auch gesagt, dass man Föhn oder sowas wahrscheinlich nicht mitnehmen braucht, weil der irgendwie nicht funktioniert.
wie auch immer, wichtig ist, nehmt einen Steckeradapter mit, weil abgesehen von der Netzspannung ist halt die Steckerform auch eine andere. Eure anderen Geräte könnt ihr dann ja über USB, das ihr da reinmacht, laden und das ist dann absolut kein Problem. Also ich hatte mit dem Aufladen von Devices keine Probleme. Also Akkus für Kamera, Handy, Tablet, was habe ich da noch alles geladen? 3DS, also Zeug, absolut kein Problem, ging auch nicht irgendwie länger oder so. Ich glaube, da muss man sich nicht zu viele Sorgen machen, aber kauft euch sicher einen Adapterstecker.
Und achtet bei dem Adapterstecker vor allem auf die Kommentare bei Amazon zum Beispiel. Das habe ich zwar auch gemacht und ich war mir recht sicher, dass ich einen genommen habe, wo sogar dran stand, für japanische Steckdosen geeignet und auch die Kommentare geschrieben haben, das war cool. Aber als ich dann da ankam, konnte ich den nicht in die Steckdose stecken und war erstmal, stand natürlich ziemlich auf dem Schlauch und musste mir in so einem Convenience Store einen neuen Adapter kaufen.
Oh, okay.
Weil da so ein zusätzlicher Metallprömmel irgendwie dran war. Und das soll wohl speziell für Feuchträume sein und was, aber ich habe keine einzige Steckdose gefunden, wo ich den reingekriegt habe.
Also hattest du noch eine Erdung dran?
Ja, genau, genau.
Ah, die kann man sonst manchmal auch rausreißen. Egal. Nee, tut das nicht, kauft euch einen richtigen.
Genau, das funktionierte jedenfalls bei mir nicht.
Was soll man sich auch noch vorher kaufen? Das ist dann eigentlich schon Bonus, aber ich empfehle es trotzdem. Holt euch irgendwelche halbbequeme so Ohrstöpsel für im Flugzeug, weil die Kisten sind scheiß laut. So ein Nackenkissen kann auch nicht schaden. Schlafen können im Flugzeug ist nämlich wichtig, dann seid ihr nicht so auf der Fresse, wenn ihr dann da ankommt und die Zeit vergeht.
Kannst du in Fliegern schlafen? Das ist was ich auf den Tod nicht hinbekomme. Und ich habe jetzt auch schon überlegt, weil ich ja wahrscheinlich nächstes oder spätestens 2020 zu Nintendo Land dann wieder nach Japan will. Da werde ich mir auf jeden Fall von meinem Hausarzt irgend so eine Schlaftablette oder Betäubungstablette oder was auch immer verschreiben lassen, das mich dann ausnockt, weil ich kriege kein Auge zu da drin. Ich weiß nicht, was das ist. 12 Stunden todmüde, nicht geschlafen können.
Ja, ich kann das so ein bisschen, ich sag jetzt mal so 2,5 Stunden oder so bekomme ich hin. Was ich auch noch gemacht habe vor der Abreise, das ist auch ein nützlicher Tipp, wenn man denn Zeit hat, also nicht gerade irgendwie am Arbeiten ist, gerade die Tage vorher, man kann sich an den Rhythmus anpassen, das heißt möglichst früh ins Bett gehen und irgendwie so um 3 in der Nacht wieder aufstehen, ja, das kann dann auch helfen.
Da gibt's ja so gratis Jetlag Prevention Apps oder sowas, also wenn man da ein bisschen nachforscht, dann kann man seinen Schlafrhythmus da ganz bequem per so einer App anpassen lassen, also wenn man vorher 2-3 Tage Zeit hat, dann hilft das auf jeden Fall, ja.
Okay, ja, wusste ich nicht. Okay, aber wenn man es mit der App machen kann, anstatt einfach selber zu überlegen, dann umso besser.
Man kann auch rechnen, ja.
Gut, nächster Punkt, Geld kaufen. Man sagt ja oft, ja, im Ausland kaufen sei da ein bisschen günstiger, ich mache das trotzdem lieber hier. Denkt dran, Yen ist nicht ganz so mega gängig wie irgendwie Euro oder US-Dollar. Das heißt, bei manchen Banken muss man die auch noch bestellen. Das kann dann auch mal eine Woche dauern. Also macht das genug früh. 1000 Yen, ja, ist ein bisschen komisch da mit der Umrechnung. Das rechnet man in Tausender. 1000 Yen kosten ungefähr 7,50 Euro oder 8,70 Franken Rappen.
Yen ist eben die einzige Währung, wenn man so will. Also es gibt nichts Kleineres. Es gibt dann nicht das, was wir irgendwie als Cent oder Pfennig oder Penny oder sowas kennen. Also Yen ist das Einzige, was es gibt. Dementsprechend eben 1000, wo man dann grob runterrechnen kann, wie du gerade beschrieben hast. Und was Geld kaufen angeht, hatte ich vorher mit meiner Bank telefoniert, weil die immer damit werben, dass man mit der Visa-Karte, die ich bei denen habe, eine Kreditkarte also, dass man damit auch im Ausland kostenfrei in Landeswährung Geld abheben kann. Hab mich vorher nochmal abgesichert und da auf jeden Fall doppelter Daumen nach oben für die DKB. Kann man hier ruhig mal gerade Werbung für machen. Da stand ich dann in Japan am erstbesten ATM-Geldautomaten und konnte mir da in Landeswährung Geld ziehen, ohne einen Aufpreis zu bezahlen. Also echt toll.
Ah, krass. Ja, das ist eine gute Sache. Ich habe nämlich noch gehört, dass man nicht mal an jedem ATM Geld beziehen kann. Es gibt quasi so nationale ATMs und international ATMs.
Das stimmt tatsächlich.
Und wir Großnasen können nur an die international ATMs Geld holen gehen.
Direkt wieder ein Tipp in den 7-Elevens, also die berühmteste Convenience-Store-Kette, die man da wirklich an jeder Ecke findet. Da stehen meist die internationalen.
Das ist vielleicht noch gut zu wissen. Dann was Letztes, dass man sich vor der Abreise noch sichern soll und das kann sehr, sehr wichtig sein. Das ist der JR-Voucher. JR heißt, glaube ich, irgendwie Japan Rail, also die eine große Japan-Zug, Unternehmung, Firma, wie auch immer, da kann man sich als Ausländer so Pässe reservieren, mit denen man dann halt quasi kostenlos im Inland auf deren Linien Zug fahren kann. Und da muss man sich eben vorher so einen Voucher, also quasi einen Gutschein hier kaufen. Den muss man dann mitnehmen. Und wenn man dann da ist am Bahnhof oder kann man dann auch schon direkt am Flughafen, muss man den dann umtauschen lassen in den Pass.
Das wollte ich dich gerade noch fragen. Du hattest auch diese quasi Bahncard 100, heißt es in Deutschland, wo du dann einfach gratis mitfahren kannst eine Weile.
Genau.
Egal, welche Line du nimmst mit, ich glaube, die Hayabusa Line, also der schnellste Shinkansen, den darfst du, glaube ich, nicht fahren, aber alles andere ist mit drin.
Ja, fast. Es sind halt einfach alle JR Lines sind drin, aber es gibt auch noch einige Zuglinien, die irgendwie nicht JR sind, die sind nicht dabei. Plus natürlich Bus und Metro ist auch nicht rein. Und dann da diese Tokio irgendwas, so quasi auch eine Metro, aber wieder irgendwie ein anderes Unternehmen. Ich habe das nicht genau auseinanderhalten können, das ist auch nicht drin.
Genau, da muss man ein bisschen drauf achten. Denn in Tokio zum Beispiel gibt es 2 Anbieter für öffentlichen Verkehr. Also das Netz ist mega gut, du brauchst nie länger als 100 Meter zu Fuß laufen, wenn du möchtest. Aber es gibt eben 2 verschiedene Anbieter für das Netz. Da gehen wir später, glaube ich, nochmal drauf ein. Da habe ich mir noch ein paar Stichpunkte gemacht, wie man das in den Griff kriegt. Aber wie gesagt, auf jeden Fall, wenn man diese Bahncard 100 in Anführungszeichen, also diese Flatrate für Nah- und Fernverkehrsmittel braucht, muss man sich das vorher schon organisieren in Form von diesem JR-Voucher. Und das hat sich echt mega gelohnt. Und da gucken die Einheimischen auch immer ganz neidisch, weil das ist nur für Touristen. Also das ist sehr, sehr günstig. Ich weiß gar nicht, was wir bezahlt haben.
Also ich habe pro Kopf für einen 7-tägigen, es gibt glaube ich 7 Tage und 14 Tage und vielleicht auch noch was anderes, aber wir hatten einen 7-tägigen, 250 Schweizer Franken bezahlt. Das sind irgendwie, keine Ahnung, 220, 30 Euro oder so.
Genau, und wir hatten eben auch irgendwie, ich glaube, 7 oder vielleicht sogar 14 Tage, was dann wahrscheinlich so ein bisschen mehr weniger als das Doppelte kostet. Aber das lohnt sich halt unglaublich, weil wir werden später darüber reden, dass ich mit meinem Kumpel da auch echt viel rumgereist bin. Also von Stadt zu Stadt und dann eben auch noch im öffentlichen Verkehr, wo es möglich war, gratis. Das hat sich mehr als gerechnet. Ja, das ist echt super.
Das sind jetzt unsere Tipps gewesen für vor der Abreise. Und jetzt kommen wir zur Anreise, also zur Reise selber. Hier werden wir uns ein bisschen knapper halten. Ich kann euch einfach empfehlen, nehmt einen Direktflug, weil der Flug geht so schon etwa 12 Stunden. Dann müsst ihr noch zum Flughafen einchecken, bla bla bla. Das heißt, eure Reise ist schon lang genug. Tut euch den Gefallen, legt das Geld oben drauf, nehmt einen Direktflug, weil wenn ihr dann irgendwie noch 4 Stunden in Dubai warten müsst und so, das wird einfach zur Hölle.
Das habe ich beim Rückflug tatsächlich auch gemerkt. Beim Hinflug hätte ich die Wahl gehabt, 3 Stunden in Paris zu verbringen oder eben 18 waren es dann, glaube ich, in Zeit. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Also bin ich spät abends angekommen, bin dann nur noch zu einem Hostel in Flughafennähe gegangen, habe da irgendwie für 20 Euro oder nicht mal 20 Euro, glaube ich, die Nacht gepennt und habe dann am nächsten Morgen noch lecker gefrühstückt direkt in Paris und habe mir Notre Dame nochmal angesehen und bin dann weitergetingelt und weitergeflogen nach Tokio.
Okay, ja, das klingt eigentlich echt angenehm. Ja, aber ich habe da so Optionen gesehen, halt wie gesagt, 4 Stunden noch in Dubai, dazwischen ein bisschen warten und so. Und da dachte ich, oh Hölle, nein.
Ja, das hat mich beim Rückflug dann auch ziemlich fertig gemacht. Vor allem, wenn du nach der langen Strecke, in der ich ja sowieso dann wieder nicht schlafen konnte, noch 4 Stunden in Paris hängen musst. Und dann geht's erst zurück, dann in meinem Fall nach Hamburg, den Flug. Da war ich aber auch echt gerädert.
Ja. Ja, was haben wir noch nicht zur Anreise gesagt? Ich glaube, so das Wichtigste hätten wir jetzt eigentlich oder haben wir schon vorher bei der Vorbereitung da schon erwähnt.
Genau, wir haben hier den Jetlag nochmal drin, den ich gar nicht so schlimm hatte. Wie ging es da dir? Also, obwohl ich nicht schlafen konnte und mir für das nächste Mal auf jeden Fall irgendeine Tablette geben lasse, habe ich dann für den ersten Tag in weiser Voraussicht was eingeplant, den National Garden da in Tokio. Den werden wir auch nochmal später drüber reden, aber wir sind halt echt nur durch so ein kleines Naturschutzgebiet oder kleinen Stadtpark in Tokio gelaufen und haben uns nicht jetzt das Größte angeguckt, wo man wahnsinnig viel Gehirnkapazität für braucht noch.
Ja, das ist vielleicht eine gute Idee. Ja, bei mir war es erträglich. Ich habe mich auch so ein bisschen vorbereitet mit Anpassen an die Umstellung. Plus ich konnte ganz wenig schlafen. Das ging dann gerade so. Der Hinweg ist viel zäher als der Rückweg. Der Rückweg ist dann irgendwie kein Problem. Die andere Variante, wenn man schon weiß, man kann nicht pennen im Flugzeug, ist einfach möglichst lang pennen und dann möglichst direkt an den Flughafen und dann losfliegen, dass man halt möglichst viel gepennt hat. Das hilft dann beim quasi Durchmachen, dass man dann irgendwie halbwegs ein bisschen Energie hat. Das wäre die andere Strategie.
Die Strategie werde ich nächstes Mal auch verfolgen, aber diesmal war ich nicht ganz so flexibel mit dem Buchen, weil sich das bei mir so mehr oder weniger durch Zufall ergeben hat. Also ich habe den besagten Freund, mit dem ich da war, den Christian, schöne Grüße, falls er es hört, den habe ich vorher in Berlin besucht. Und da kamen wir irgendwie so bei dem 6. oder 7. Bier drauf, dass er nächstes Jahr wieder nach Japan will, zu dem Zeitpunkt eben. Und dann meinte ich, ja, kann ich eigentlich mitkommen, oder? Und er meinte, ja, geil, umso besser, habe ich jemanden dabei. Dann sind wir eben zusammengeflogen, aber er hatte seinen Flug schon gebucht. Alles andere zum Glück noch nicht, sodass wir dann die gleichen Hostels und Ryokans und alles zusammenbuchen konnten. Aber ich musste mich dann beim Flug eben ein bisschen anpassen. Und wir sind auch nicht mit dem gleichen Flug zurück, obwohl das ja bei Hamburg und Berlin jetzt auch nicht so die Riesenstrecke dazwischen wäre und man das irgendwie hätte organisieren können. Aber so bin ich eben einen Tag länger in Tokio geblieben und er ist morgens schon abgeflogen und ich abends erst. Und auch das, ja, wie du schon sagst, das merkt man.
Ah, okay, ich bin dann morgens in Tokio weg und kam dann hier quasi am Nachmittag an. Und für mich war dann am Nachmittag schon so langsam wieder, ja, jetzt solltest du mal pennen. Und dann musst du eigentlich nur noch so 3-4 Stunden irgendwie zu Hause aushalten. Und dann ist hier irgendwie 8, 9 und dann gehst du halt quasi früh ins Bett. So, das geht dann gut.
Genau, wenn ihr die Wahl habt, liebe Leute da draußen, dann nehmt das auf jeden Fall so wahr. Bei mir war es eben jetzt mehr durch die Not geboren, dass ich dann wirklich abends erst gefahren bin.
Ja, ja.
Geflogen.
Ich würde vorschlagen, machen wir das nächste Kapitel auf, ist auch sehr verwandt. Es geht immer noch ums Reisen und zwar jetzt hier um das Reisen im Land. Hier vorneweg wieder das mit dieser JR-Geschichte. Wir haben es schon angesprochen bei der Vorbereitung. Wenn ihr landet und wenn ihr dann mal durch die ganzen Kontrollen etc. durch seid und euer Gepäck habt, das kommt übrigens sehr, sehr schnell, ihr merkt dann, ihr seid in Asien, ja, dann nehmt ihr euren Voucher und geht mit dem zu so einem JR-Büro und da geht ihr dann rein und dann geht ihr dahin und dann sagt ihr, ja, ab wann soll der gültig sein, halt für wie viele Tage ihr auch immer da bezahlt habt und dann stellen die euch diesen Pass aus. Und mit dem kann man dann, wie besagt, auf diesen JR-Linien kostenlos fahren im besagten Zeitraum. Und das ist ganz cool. Bisschen blöd, wir haben es schon halb angesprochen, exotische Linien oder auch die ganz geilen Linien oder U-Bahn und Bus sind da nicht drin. Das heißt, ihr werdet es nicht ganz schaffen, dann halt einfach nichts mehr zu bezahlen fürs Rumfahren.
Das stimmt.
Aber es hilft doch schon recht, gerade wenn ihr nur schon ein paar weite Strecken macht, also zwischen größeren Städten, dann habt ihr das Teil eigentlich schon raus.
Hast du dir vor Ort die Suica-Card noch geholt?
Nee, die kenne ich gar nicht. Erzähl mal, was ist das?
Das benutzen auch die Einheimischen in Tokio immer.
Ah, das Ding, dass sie dann da draufhalten und dann geht's Türchen auf und dann durch.
Genau, und das kannst du dir nämlich auch als Tourist holen. Da gibt's einen Tourist-Suica sozusagen. Dahinter legst du 500 Yen Pfand, was ja nun wirklich irgendwie nur 4 Euro oder was sind. Und kriegst eben auch eine Chipkarte, kann man so sagen.
Ja.
Die du in dein Portemonnaie packen kannst. Und dann hältst du die zum Aufladen an einen Automaten. Schmeißt dein Geld da unten rein und dann wird eben dieser Chip digital aufgeladen mit Geld. Und dann musst du dir auch keine Sorgen mehr machen, wie viele Stationen fahre ich eigentlich und welchen Tarif muss ich buchen. Beim Einsteigen hältst du das Ding vor einen Laser, beim Aussteigen hältst du das Ding vor einen Laser. Mhm. Dann wird dir genau der passende Betrag abgezogen. Das ist super komfortabel.
Du musst da einfach immer genügend Geld drauf haben halt. Das ist ja dann so prepaid-mäßig.
Genau, da denke ich gerade wieder zurück. Die Japaner haben ja auch immer coole Werbung, sehr oft mit Tieren und so. Und da wirst du gewarnt auf einem großen Plakat mit so einer albernen Gans, die da den ganzen Verkehr aufhält, die vorne drinnen steckt, weil sie eben nicht bezahlt hat. Du sollst auf jeden Fall vorher darauf achten, wie viel Geld auf deiner Karte ist. Oder, also wenn es jetzt ganz schlimm läuft und du merkst, oh fuck, ich habe nur noch 1 Euro und bin viel zu weit gefahren, dann kannst du es natürlich auch im Bahnhofsbereich noch aufladen.
Ja,
nur, dass du dann eben nicht den Verkehr aufhältst, weil das mögen Japaner gar nicht.
Wir haben das ganz klassisch gemacht, also quasi die analoge Variante dazu. Wir haben uns einfach Tickets gekauft und dazu vielleicht auch noch eine kurze Erklärung. In Japan, also ich rede jetzt von Zug, Nahverkehr, U-Bahn, bezahlt man nicht nach Destination. Ja, indirekt schon, aber man bezahlt vor allen Dingen nach Preis, nach wie weit kann ich mit dem Geld fahren. Also, klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ich mache ein Beispiel. Ich stehe bei A. Und dann gucke ich oben auf den Plan, wo will ich eigentlich hin? Und dann bei meinem Ziel steht drunter eine Zahl und die Zahl ist, wie viel kostet es mich, dahin zu kommen? Und dann, wenn ich den Automaten anwerf, dann stehen da auch keine Ziele, also hier irgendwie hier Tokio, Ueno oder so, das steht da nicht, sondern da stehen auch nur die Zahlen, die Preise. Und dann löse ich da den gleichen Preis, wie die Station halt eben kostet. Ich glaube, ich habe es jetzt komplizierter dargestellt, als es wirklich ist. Also ist super easy.
Wenn ihr es noch leichter haben wollt, wie gesagt, an jedem von diesen JR Railway Service Desks, die es da auch wirklich an jedem größeren Bahnhof gibt, dann holt euch so eine Suica-Card und später am Flughafen erst kannst du die nochmal zurückgeben. Das habe ich da gemacht und dann habe ich die 5 Euro, die ich da Gegenwert rausbekommen habe, irgendwie die 500 Yen sind nicht mal 5 Euro, habe ich dann da noch in einen Snack investiert.
Aber das übrige Geld bekommst du ja auch wieder raus, hoffentlich.
Genau, richtig. Also wenn du da jetzt irgendwie 20.000 Yen draufgeladen hast, wie wir es in weiser Voraussicht erstmal gemacht haben, damit es nicht zu wenig ist, kriegst du es natürlich am Ende auch zurück.
Wie ist das? Ist die Karte auch einigermaßen smart? Weil es ist ja so, wenn du quasi wohin gehst, wo du mehrfach umsteigen musst und am Anfang ein Ticket löst für die ganze Strecke, ist das günstiger, als wenn du quasi an jeder Zwischenstrecke ein Ticket löst für jede Zwischenfahrt quasi. Und das checkt die und dann bekommst du quasi die, ich nenne das jetzt mal Rabatte, bekommst du automatisch.
Genau, das ist sehr, sehr angenehm, dass sie das dann automatisch verrechnet, weil du eben nicht an jeder Station stempeln musst, sondern nur einmal beim Reingehen in den ersten Bahnhof und einmal beim Rausgehen aus dem letzten und dann rechnet er dir den günstigsten Preis ab.
Ah, und wie kommst du dann durch die Tore beim Umsteigen? Bei der U-Bahn hast du ja dann auch wieder Zwischentore. Wo hältst du dann die Karte drauf, ohne dass dir zwischen den abzieht?
Da musst du ja nur dann umsteigen, wenn du von einer Bahngesellschaft auf die andere wechselst und dann musst du halt einmal, also mit der einen sind wir eh gratis gefahren mit unserem Railpass, da musst du ja dann immer nochmal durch so ein Extratürchen.
Ich kann es dir erzählen dann aus einer anderen Perspektive, aber du hast auch, wenn du nur U-Bahn fährst, beim Umsteigen musst du auch zwischendrin durch die Türchen.
Okay.
Und da kann ich nämlich eine Anekdote erzählen, wir haben das nämlich am Anfang ein bisschen falsch gemacht, wir haben ein Ticket gekauft. Und dann sind wir umgestiegen, da wieder durchs Türchen, da hältst du das Ticket bei der Schleuse oder wie man das Ding nennen will, rein.
Genau.
Ja, und dann wird es halt einfach gefressen und kommt hinten nicht mehr raus. Die Tür geht zwar auf und du, danke, Ticket ist jetzt weg, aber ich bin hier erst in der Mitte, ich müsste noch weiter.
Mhm.
Blöd. Dann haben wir rausgefunden, es gibt da spezielle Tore, Schleusen für Transit, die sind da orange gekennzeichnet gewesen, muss man halt erstmal wissen. Und wenn man noch weiter muss, dann muss man da durch und da kommt dann das Ticket auch hinten wieder raus, dass man es dann am Ende, also da, wo man eigentlich hin will, auch nochmal reinhalten kann und dann kann man da raus.
Überall lauern Fallen.
Ja, ist nicht ganz einfach. Ich habe dann irgendwann mal so ein Schildzettel gesehen auf Englisch, wo das drauf stand. Und ich dachte, so geht's. Weil sonst macht es ja überhaupt keinen Sinn, dass ich schon von A bis zu meinem Ziel löse, wenn ich umsteigen muss, wenn mir zwischendrin immer das Ticket gefressen wird und ich ein neues kaufen muss. Weil das kommt, dann kommt es mir viel zu teuer. Also Tipp da draußen, kauft doch so Tickets, ist ganz gut. Und nehmt die orange Schleuse zwischendrin beim Umsteigen. Dann klappt's. Oder ja, holt euch so eine Suica-Card. Die macht das automatisch scheinbar.
Genau.
Gut. Also so viel zur U-Bahn. Vielleicht noch 2-3 Worte ganz allgemein. Fährt ständig, fährt zuverlässig, ist schnell, alles gut, ist nicht wirklich teuer. Also ich glaube, da kann man nichts Schlechtes sagen.
Warst du mal zur Rush-Hour drin? Wir haben nämlich dieses Klischee, was man immer so kennt, mit den Leuten, die stopfen, bis die U-Bahn voll ist, überhaupt nicht miterlebt. Also bei uns waren die U-Bahnen immer komfortabel leer.
Also Rush-Hour nur abends, also so um 5 rum und dann richtig Shinjuku und so. Mhm. Also zufällig, wir haben es nicht drauf angelegt, aber ging. Da wird die Geschichte auch so abgefedert, da gibt es dann zu der Zeit auch keinen Takt mehr. Also da steht dann auch nicht nächster Zug in 4 Minuten oder so. Da steht gar keine Zeit mehr. Da kommt einfach einer, der geht und dann kommt der Nächste, der geht und dann kommt der Nächste, der geht. Da gibt es gar keinen Takt mehr. Also von daher alles easy, wirklich.
Ja, öffentlicher Verkehr funktioniert da echt super gut. Das habe ich mir echt zurückgewünscht, als ich jetzt in Rom war. Da ist das so eine kleine Katastrophe.
Oh ja,
Italien. Darum soll es ja hier jetzt nicht gehen.
Nee, also wir hatten echt auch keine Probleme. Einmal haben wir gesehen, da gibt es irgendwie Probleme mit Türen, die kaputt waren. Und hier so, scheiße. Ja, und dann halt typisch Asien, irgendwie 20 Minuten später waren alle Türen repariert und bevor wir dann da waren, war das Problem schon behoben und wir konnten ganz normal fahren, ohne dass wir was davon gemerkt hätten.
Ja, auch bei Zügen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe mal gelesen, die gesamte Japan Railway hat im Jahr so viel Verspätung wie die Deutsche Bahn in einer Woche. Und wenn ich da aus Vergleichswerten jetzt mal sprechen soll, dann stimmt das definitiv.
Ja, ja. Ja, also Verspätung habe ich auch nicht erlebt. Ich habe auf einer Meldung mal gesehen, war ganz lustig, diejenigen, die dem Game Talk auf Facebook oder Twitter folgen, die haben es gesehen. Da gab es einmal eine Verspätungsmeldung bei einem Shinkansen auf einer Linie, weil der mit einem Bären kollidiert ist. Ja, guckt in die Shownotes, das kleine Fotoalbum vom Game Talk Facebook-Account ist da auch verlinkt. Da könnt ihr noch so 2, 3 Eindrücke dann da aufnehmen. gametalk.fm/nerdferienjapan plus Dodo bei deinem Reisebericht, den ich auch verlinken werde, hast du auch unten noch einige Bilder angehängt.
Vor allem von Essen, genau.
Gut, was muss man noch wissen zum Reisen? Ah gut, wenn ihr lange Zug fahrt, macht eine Platzreservierung, war bei uns kostenlos und ist relativ angenehm. Plus, wenn ihr das dann macht, fragt auch noch nach der Plattform, wo der Zug fährt. Weil auf dem Ticket steht nur die Zugnummer und dann das zu finden kann ein bisschen schwierig sein, wenn man sich in einem großen Bahnhof orientieren muss. Es ist einfacher in einem großen Bahnhof, wenn man sich nach der Plattform orientieren kann, weil meistens stehen auf den Schildern auch nur die Plattformen. Dann ist irgendwie Pfeil 1 bis 5 da lang, 5 bis 13 da lang und so. Und dann ist es schon hilfreich, wenn man weiß, auf welcher Plattform der Zug fährt.
Und auch richtig cool, die halten immer an den gleichen Stellen im Bahnhof die Züge. Also du kannst, während du auf deinen Zug wartest, kannst du dich schon da hinstellen, wo mit 100%iger Sicherheit der Zug mit der Tür halten wird und diese Tür geht auf und du gehst in deinen Waggon.
Das hat auch einen ganz bestimmten Grund, weil es gibt auch ein Anstehsystem, so ein Schlangensystem, das ist dann auch am Boden angezeigt. Da stellt man sich eigentlich schon in die Reihe, bevor der Zug kommt, dann kommt der, die Leute steigen aus und dann steigt man der Reihe nach dann so rein.
Ja, und bei der Deutschen Bahn kannst du froh sein, wenn du am richtigen Gleis stehst.
Die Züge haben dann auch alle Wagennummern, das gibt's bei uns auch. Da ist es einfach ein bisschen wichtiger, vor allen Dingen wegen den Reservationen. Aber das sind dann so Details. So, jetzt glaube ich, haben wir sehr viel übers Reisen geredet. Ist nicht so ganz unwichtig. Wir haben jetzt so ein paar sehr wertvolle Dinge gesagt. Wenn ihr dann mal in Tokio seid, werdet ihr froh sein, habt ihr es schon gewusst.
Eine spontane Frage habe ich an dich da noch. Wie ist es mit Englisch bei Bahnpersonal? Weil da ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass Japaner jedes Mal, wenn sie es beruflich brauchen, ein echt gutes Englisch sprechen. Also
ja,
da macht man sich ja vorher gerne mal Panik, aber wir hatten echt Leute, die es richtig flüssig gesprochen haben und die uns auch gerne geholfen haben.
Ja, also richtig gut, nee. Aber besonders die Leute, die an einem Schalter arbeiten, die können es ein bisschen. Es gab da auch so, ja, Englisch hier und ja, nicht Englisch da. Und dann gehst du halt dahin, wo Englisch steht. Und da steht genau. Dann auch irgendeine oder irgendeiner, der es ein bisschen kann. Und dann ist es einfacher. Also allgemein können wir ja schon mal vorwegnehmen. Die Leute sind echt, echt hilfsbereit. Wirklich. Und sehr freundlich.
Genau das. Aber kommen wir doch mal zu einem Thema, was wahrscheinlich jeden, der hier über den Game Talk oder irgendwelche Referenzseiten zuhört, am meisten interessieren wird. Und zwar das Shopping in Japan.
Ja.
Natürlich mit irgendwelchen nerdigen Hobbys im Hintergrund betrachtet. Aber gehen wir einfach mal aufs ganz allgemeine Shopping zuerst ein.
Ganz allgemein Shopping, worauf muss man sich einstellen? So Preisniveau knapp, würde ich meinen, ist so um Schweiz rum oder noch ein bisschen unterhalb der Schweiz. Das heißt, für mich war es da drüben relativ normal. Für Deutsche kann es schon sein, dass man mal was teuer findet, variiert aber auch stark. Also ich rede jetzt nicht nur von Figürchen einkaufen oder so, auch essen gehen, Hotels, kann wirklich variieren. Ich hatte oft das Gefühl, so ist ja gar nicht so teuer, wie ich befürchtet hätte. Ich war jetzt positiv überrascht, muss ich sagen. Wie ging das dir so?
War bei uns dann am Ende auch so, genau. Also gerade auch was Essen angeht, du kannst da für umgerechnet 8 € echt lecker essen. Und gerade japanisches Essen ist leider auch in Hamburg immer noch so eine Nische. Also wenn ich mir hier eine gute Miso-Ramen zum Beispiel hole oder gut Sushi essen gehe, da bin ich nie ohne 20 € weg.
Ja, hier ist es natürlich noch schlimmer. Ja, also wir waren auch schon mal da in so einem richtigen japanischen Sushi-Bar und da haben wir irgendwie für 2 Leute irgendwie am Ende 12 € oder so gezahlt. Also
genau.
Die Faustregel ist, wenn es unromantisch aussieht, hell beleuchtet ist, überall so Werbung für Essen im Restaurant innen an der Wand hängt und alles voll ist mit Japanern, dann ist es wahrscheinlich gut und nicht so teuer. So ungefähr. Aber wir wollten ja eigentlich so über Shopping sprechen, jetzt nicht irgendwie Essen oder Hotel, sondern so ganz klassisches Loot-Zeugs kaufen. Hier noch so ein paar allgemeine Infos. Ihr werdet sehr schnell sehen, wenn ihr in Japan seid, da ist eigentlich wenig für Touristen ausgelegt, aber überall steht Tax-Free und das ist nämlich für Touristen, Was bedeutet das? Man kann als Tourist, also als Person, die temporär da in Japan ist, tax-free einkaufen.
Aber erst ab einem gewissen Betrag.
Genau. Und der bestimmte Betrag, der schwenkt so um ungefähr 5000 Yen, manchmal auch ein bisschen mehr. Die haben da auch so Produktgruppen. Ihr Deutschen, ihr kennt das, glaube ich, auch so. Bei uns gibt es das auch in der Schweiz. Also irgendwie Lebensmittel und anderes Zeug sind dann noch zwei Gruppen, die anders besteuert sind. Die Gruppen, also die Beträge aus den Gruppen kann man nicht zusammen addieren und so, bla bla bla. Merkt euch einfach, ab etwa 5000 einer Gruppe oder einer Sache gibt es oft tax-free, wenn der Shop das anbietet. Das gibt es oft. Das kann sich ja noch lohnen. Sie haben nicht so eine krasse Mehrwertsteuer. Sie haben 8%, aber immerhin. Was muss man da noch wissen? Pass unbedingt mitnehmen, den brauchen Sie nämlich. Ja, das wäre so das Wichtigste. Trotzdem tax-free hin oder her, bitte immer im Hinterkopf behalten. Eure eigenen Einfuhrbestimmungen und Freiwertgrenzen für euer Heimatland. Also nur weil ihr da tax-free einkauft, heißt dann nicht, ihr könnt 1000 Flaschen Alkohol mit nach Hause nehmen und hier dann einfach durch den Zoll laufen. Also ihr könnt es versuchen, aber vielleicht kommt es nicht so gut. Also einfach, dass ich das noch gesagt habe. Wenn ich noch Infos finde zu diesem Tax-Free-Zeug, dann haue ich das auch noch beim Game Talk hier in die Shownotes, dann kannst du das hier nochmal nachlesen. Auch interessant, bisschen frustrierend, ich finde das immer doof, wenn das so gemacht wird. Die Japaner schreiben viele Dinge gerne an ohne Mehrwertsteuer, also die Preise. Und dann am Ende ist es immer teurer und dann denkst du so,
Ich glaube, da sind aber eher wir die Ausnahme, weil die Amerikaner und Kanadier machen es ja auch so.
Ja, okay, kann auch sein, ja. Gut. Das zum Tax-Free. Ein anderer Punkt, den wir schon ein bisschen angeschnitten haben, aber wir haben es da noch nicht gesagt, Stromnetz. Stromnetz ist da anders als hier, ganz einfach so runtergebrochen. Das heißt, kauft am schlauesten keine Geräte, die fix an den Netzstrom müssen. Hier reden wir wahrscheinlich von Videospielkonsolen. Eine Switch, die geht, weil die wird wieder über eine USB-Schnittstelle geladen und die ist, wie es U halt sagt, universell, das geht. Aber zum Beispiel eine PlayStation oder eine ältere Nintendo-Konsole oder eine Xbox, wenn ihr eine findet. Ja, geht dann halt einfach nicht. Kauft die nicht da, ist auch nicht irgendwie speziell günstiger. Ich weiß gar nicht, wie es Region Lock-mäßig ist auf der PlayStation, ob es irgendwie Sinn macht, noch eine japanische PlayStation 4 zu haben, wüsste ich jetzt gar nicht.
Bei der PlayStation 4 bin ich mir auch unsicher, weil die PS1 zum Beispiel, da war doch die Sache mit den Framerates, da sind doch, glaube ich, die US-PlayStation und die Japan-PlayStation kompatibel. Das heißt, wenn ihr japanische Spiele auf der PlayStation spielen wollt, holt euch eine US-PS1 und dann klappt's wieder.
Okay, ja, ich glaube, die haben auch NTSC, aber da gibt's ja irgendwie einmal NTSC und JNTSC. Komische Sache. Also ich sage einfach, Konsolen, ja, würde ich meinen, kann man wahrscheinlich davon abraten. Ja,
aber mit viel Recherche dann, vorher.
Ja, ja. Aber zum ganzen Gaming dann nochmal gesondert im Gaming-Kapitel, das dann gleich kommt. Das waren jetzt so allgemeine Hinweise zum Shopping, wo man ganz froh ist, wenn man es mal gehört hat, wenn man es schon weiß. Jetzt haben wir die drei interessantesten Kategorien vielleicht, was so das übliche Nerds-Dingens angeht. Ich habe jetzt mal gedacht, wir teilen das in Manga, Anime und Gaming. Wenn du damit einverstanden bist, würde ich meinen, fangen wir mal mit Manga an. Eigentlich kein klassisches Game-Talk-Thema, aber passt dann hier halt trotzdem irgendwie rein, muss auch irgendwie rein.
Ja, die meisten, die nach Japan reisen, haben ja zumindest mal irgendwie Überschneidungspunkte mit Manga gehabt, tippe ich mal einfach. Bei mir ist es jetzt auch eine ganze Weile her. Meine große Manga-Phase in Anführungszeichen war so mit 14 bis 16. Und dementsprechend war ich auch gar nicht so krass daran interessiert, jetzt besonders Manga-Perlen einzukaufen in Japan. Aber du hast einfach keine Chance, dich dem zu entziehen.
Ja.
Manga sind allgegenwärtig, so wie bei uns irgendwelche Magazine am Bahnhof, würde ich fast sagen. Die findest du ja auch in jedem Convenience-Store bei uns, in jedem Kaufhaus, in jedem Presseladen halt wirklich.
Kiosk, ja.
Und das Äquivalent dazu sind in Japan dann eben die Manga. Das heißt, du findest sie überall und sie sind auch sehr viel günstiger als bei uns. Bei uns hat man damals schon irgendwie 6-7 Euro für ein Band bezahlt. Und in Japan liegt es umgerechnet bei 200 Yen, glaube ich, also nicht mal 2 Euro.
Ah, ja?
Die Japaner haben aber auch eine andere Mentalität dazu. Also das ist fast Wegwerfware. Du liest die Dinger meistens nicht 2 oder 3 Mal.
Ja, das ist mehr so zeitungenmäßig. Also die klassischen Bände, wie man sie hier manchmal kennt, wo von einer Serie dann irgendwie 6 Kapitel drin sind, die habe ich nicht so günstig gesehen, wie du es erwähnt hast. Schon günstiger als hier, aber jetzt nicht gerade so mega billig. Was aber wirklich billig ist, und das hat dann auch so die Wertigkeit von einer Zeitung und ungefähr so lange lebt das Teil wahrscheinlich, das sind diese Jump-Dinger.
Ah, genau. Mhm.
Diese Weekly-Jump-Sachen. Also da kommt quasi ein, für die, die es nicht kennen, ist Magazin mehr oder weniger, ein bisschen dicker. Und da ist einfach das eine neue wöchentliche Kapitel drin von irgendwie, ich weiß auch nicht, 5, 6 Mangas. Also das kommt und dann neues Kapitel von Manga A, B, C, D, E, F, G. Und dann nächste Woche dann wieder das eine neue Kapitel der gleichen. Und so geht das dann quasi bis in die Unendlichkeit.
Was ich dann wirklich noch mitgenommen habe, ist einfach der Skurrilität halber. Also es gibt einfach nichts, was es da nicht gibt. Und ich habe tatsächlich so einen klassischen Manga plötzlich irgendwie durch Zufall in den Händen gehabt, wo es um Piraten geht, die gegen riesige Seemonster kämpfen und die dann danach natürlich auch grillen und verspeisen. Das fand ich so witzig, das musste ich mitnehmen.
Was man auch sagen muss, und da kommt dann wahrscheinlich zum ersten Mal eine Ernüchterung, die sind praktisch alle auf Japanisch. Es gibt gewisse größere Stores, die ganz wenig Auswahl dann auf Englisch haben, aber wirklich wenig, wenig, wenig muss man echt suchen. Der Rest ist einfach Japanisch. Ja, das ist ein bisschen trüb, die ganze Geschichte. Wahrscheinlich werden wir das hier in dem Cast mehr als einmal empfehlen, aber Japan ist doch heute immer noch so, dass es sich sehr lohnt, Japanisch zu können als Tourist, auch gerade zum Einkaufen.
Was einen als Europäer vielleicht auf den ersten Blick schockiert, ist, dass vor allem auch Warnschilder und sowas ausschließlich auf Japanisch geschrieben sind. Also da wird tatsächlich nicht so viel drauf geachtet, dass es jeder lesen kann. Da wird eben davon ausgegangen, ja, die hier wohnen, die können es ja lesen.
Was mich eher schockiert hat, und da dachte ich schon fast, was kommt jetzt, weil du gerade erzählt hast, dass du einen skurrilen Manga gekauft hast. Also, was ich da auch gesehen habe, es gibt dann halt auch echt schon so irgendwie halbe Kinderporno-Mangas, die man da kaufen kann. Und das scheint da legal zu sein.
Ist mir auch untergekommen, nicht mit Kinderpornografie, aber auf jeden Fall auch mit, ich sag mal, Hardcore-Pornografie.
Das
und
auch,
vor allem
ja.
Eben auch im selben Regal wie so ein Sailor Moon oder was auch immer. Also da wird gar nicht groß dann getrennt.
Also teilweise ungetrennt, teilweise gibt es einen getrennten Bereich im Store, dann auch mit getrennter Kasse, dass da nicht so peinlich ist wahrscheinlich, irgendwie so. Habe ich mir natürlich auch angeguckt. Ja, war irgendwie dann gar nicht mal so mega aufregend. Ich dachte, da sind noch irgendwie normale Pornos drin. Aber nee, in dem Porno-Abteil sind irgendwie nur Porno-Mangas drin. Also solche, wie nennt sich das, Hentai-Geschichten
Hentai,
oder so.
Genau.
Genau, das war da drin. Die Japaner stehen, glaube ich, auf sehr große Brüste. Das konnte ich auch noch mitnehmen. Das habe ich da gelernt. Und ja, halt eben da diese Kinder-Porno-Geschichte, da dachte ich gerade so, bin ich schon kurz stutzig geworden.
Hat einen Beigeschmack, das gäbe es bei uns auch in gezeichneter Form nicht, das stimmt.
Ja. Ich würde meinen, so viel zu Manga. Man merkt, ich bin nicht so der mega große Experte. Ich habe eine komplette Dragon Ball-Manga-Kollektion hier zu Hause. Und ich lese ein bisschen One Piece und dann ist eigentlich schon fast fertig. Muss ich auch eingestehen. Also mein Wissen ist da relativ beschränkt.
Halten wir ruhig mal fest in einem Satz. Es ist interessant für die Leute, die Manga gerne auf Japanisch lesen. Da kann man sehr, sehr günstig eine sehr, sehr hohe Auswahl genießen.
Ja. Und geht dann zum Nakano Broadway. Da ist der Manga-Rack, der ist auf verschiedenen Etagen und das ist echt eine halbe Bibliothek. Also da läuft man einfach den Gang durch und dann links, rechts türmen sich halt einfach die Regale mit Mangas drin und da gibt es einfach irgendwie alles. So hier als Tipp für Leute, die sich für das interessieren. Aber halt auch da wieder einfach alles japanisch. Gut, wer jetzt aber sagt, Manga ist mir zu statisch, für den gibt's natürlich auch Anime en masse. Manche kannte ich, gibt's natürlich auch so die berühmten, die es bis zu uns geschafft haben. Dann gibt's aber in Japan auch noch sehr viele, die da gerade irgendwie voll in sind, die wir hier überhaupt nicht kennen. Ja, läuft natürlich da auch im TV, auch noch cool, natürlich wieder auf Japanisch. Ja, in den Läden zu kaufen, jetzt DVD oder Blu-ray, ich habe da gar nicht so drauf geachtet, aber ist mir jetzt auch nicht übermäßig aufgefallen, aber wird man sicher finden, wenn man das da sucht.
Definitiv. Was es aber sehr, sehr viel gibt, sind eben Themenshops zu verschiedenen Animes. Du warst zum Beispiel im Pokémon Center in Kyoto, ich war in Tokio in einem. Wie war das in Kyoto?
Ja, zuerst muss man das Ding mal finden. Wenn ihr das einfach mal googelt, dann bekommt ihr schon den richtigen Ort. Geht dahin, das stimmt dann auch soweit. Ich will euch einfach sagen, das ist in einem Einkaufscenter drin. Ich habe da eigentlich so ein eigenes Gebäude erwartet, das dann so aussieht wie im Anime oder wie im Videospiel, so mit so einer runden Pokémon-Kuppel und so einer Schiebetür. Und wenn ich dann reinkomme, dann macht's. Ja, ist leider nicht so. War dann eigentlich nur so eine Pokémon-Merchandise-Ecke da im besagten Einkaufszentrum. Nicht mal wirklich groß. Ja, ich war dann entsprechend so ein bisschen enttäuscht. Was gab's da in dem Pokémon Center? Eine hübsche Statue. Guck mal in die Shownotes. Bei Facebook habe ich ein Bild gepostet. Wer da folgt, der hat's schon gesehen. Ist noch schön gemacht. Ja, und halt einfach tonnenweise Pokémon Merch. Plüschtiere, Videospiele, meistens Codes, gar nicht mal so wirklich diese Retail-Boxen. So ein Lego-Klone von Pokémon, Tassen, Figürchen natürlich, Figürchen, großes Thema, werden wir nachher wahrscheinlich auch noch erwähnt. Einfach alles so Zeug halt, ja. Und wenn man jetzt der mega harte Pokémon-Fan ist, ja, dann ja, okay, so. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Deins war besser, glaube ich, ne?
Definitiv. Ich war im Skytree in Tokio. Das ist da so ein großes Hochhaus, was relativ neu noch ist. Und da ist im Erdgeschoss eben ein riesiges Pokémon-Center. Und wie du schon sagst, tonnenweise Merch, große Statuen, also riesig fett, so ein Raikaza heißt das, glaube ich, das Legendary aus der dritten Edition. Es hing da irgendwie halb schwebend in der Luft. Das sah schon mal sehr imposant aus. Und dann hast du wirklich reihenweise Stofftiere von allen Pokémon aus allen Generationen. Also du musst schon ein sehr exquisites Lieblings-Pokémon haben, um das da nicht zu finden.
Oh krass.
Die meisten findest du sogar als Variante von Ditto, habe ich auch ein Foto von im Reisebericht.
Okay.
Da gibt's ein ganzes Regal, da sind nur diese Pokémon, in die sich Ditto verwandeln kann, aber Ditto hat dann ja immer noch sein eigenes Gesicht und selbst davon gab's da Plüschtiere.
Oh krass, also dann streicht das Pokémon Center in Kyoto und geht ins Pokémon Center, wenn ihr in Tokio seid.
Würde ich auch empfehlen.
Ja, machen wir das gleich so hier fix, weil das in Kyoto ja, geht in Tokio, weil in Tokio seid ihr ja sowieso auch, logisch, dann geht besser mal dahin.
Videospielkonsolen standen da noch rum, also so eine kleine Mini-Arcade quasi mit 4 Automaten, wo man einmal Pokken, also Pokémon Tekken spielen konnte und dreimal so eine Art Sammelkartenspiel, was ich aber auch nicht richtig verstanden habe, aber da gehen wir nachher, wenn wir zu den Arcades kommen, nochmal drauf ein, auf diese Kartenspiele, die da irgendwie mit Chips versehen sind.
Ja.
Aber das war alles ziemlich cool, doch.
Ja.
Und ansonsten muss man halt sagen, die Themenshops nicht nur zu Pokémon, wir waren zum Beispiel auch im Tokyo Tower, das ist ja dieser alte Fernsehturm.
Ja.
Und da, was ist unten im Erdgeschoss? Natürlich ein One Piece Themenstore, was auch sonst.
Ja, aber das ist wieder cool.
Ja, aber man erwartet es nicht im Tokyo Tower, finde ich. Ja. Aber es war witzig, ja. Da gab es zum Beispiel dann so Mauspads. Wir kennen die diese Gel-Mauspads wahrscheinlich eher so als Anime-Mädchen und dann ist das Gel-Pad eben der Busen. Aber die One-Piece-Charaktere waren da und dann war das Gel-Pad mit den Brustmuskeln der männlichen Charaktere. Das fand ich auch sehr cool.
Okay. Ja, Disney-Themenshop in Shibuya, den habe ich auch gesehen. Der sieht auch noch recht cool aus von außen. Ich bin da nicht reingegangen. Aber hat ganz hübsch ausgesehen.
Der Riesen-Disney-Fan bin ich auch nicht, aber es war echt schön gemacht. Du hattest drin dann auch noch so abgesperrte Ecken, wo es wirklich dann aussah, als wärst du in Geppettos Werkstatt und so ein Pinocchio liegt da in der Ecke rum. Oder du hast halt echt für so kleine Prinzessinnen halt so eine Abteilung, wo alles rosa ist und fette Vorhänge und da kannst du dir dann so Schmuck von Cinderella und sowas kaufen. Okay. Also der ist schon cool, wenn man auf Disney steht, glaube ich.
Okay, cool. Ja, was ich dann dafür wieder cooler fand, sind die Studio Ghibli oder eben Ghibli-Shops.
Ghibli, sagt man?
Ja, irgendwie Ghibli, ja, hat mir mal so ein Japaner beim Nachtessen erzählt. Aber ich glaube, ich sag's auch immer noch falsch. Es ist so eine ganz spezielle Version eines Z. Ich habe es wahrscheinlich nie richtig hinbekommen. Ja, man muss dazu wissen, bei diesen Shops, das sind eigentlich keine eigenen Ghibli-Shops, sondern das ist irgendwie so ein Deal, den die gemacht haben mit so einer Shopkette. Sieht man den nicht an, ist einfach so, ja, die gibt's verteilt im, ja, wenn ich jetzt sage, im ganzen Land, ist wahrscheinlich übertrieben, aber so in den größeren Städten gibt's da immer mal wieder einen. google die aber besser. Also die sind jetzt nicht so verbreitet, dass man da wirklich dran vorbeiläuft. Es gibt aber auch in verschiedenen anderen Shops halt noch Merch von diesen ganzen Filmen, also allen voran natürlich so Totoros oder Totoros oder wie man es aussprechen will. Kann man gehen, ist gut, hat hübsches Sortiment.
Wenn ihr sowieso schon wegen des Pokémon Centers am Tokyo Skytree seid, dann ist 100 Meter weiter der Ghibli oder Zibli Shop kaum zu verfehlen.
Geht da rein, da gibt's coole Sachen. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, aber ich gehe ja eh ins Ghibli Museum und ja, die haben da auch einen Shop. Ich habe beides gemacht, zum Museum komme ich gleich. Ich muss sagen, das Sortiment ist noch unterschiedlich. Also man kann auch in beides gehen, das ergänzt sich. Also ja, teilweise überschneiden sich die Produkte, aber es gibt auch noch Dinge, die es im anderen Shop jeweils nicht gibt.
Das habe ich auch festgestellt, obwohl ich gar nicht im Museum war, sondern in Kyoto in der Altstadt nochmal über einen Fanshop gestolpert bin und selbst da hat sich das Sortiment schon von Tokio dann unterschieden.
Also geht da mal sicher rein. Jetzt würde ich meinen, erzähle ich mal von diesem Museum. Also, zuerst mal, wie kommt man da überhaupt rein? Wir haben bei der Vorbereitung zu Beginn des Podcasts da schon erwähnt, man muss die Tickets im Voraus kaufen. Und das ist leider gar nicht so einfach. Das ist nicht einfach, geh auf die Homepage, nimm dir einen Slot und zahl es mit Kreditkarte, da kommt eine Mail, druck das aus oder so. Nee, so einfach ist es nicht. Man muss das über Agenturen bestellen im Ausland. In meinem Fall war die am nächsten in Deutschland irgendwo. Dann musste ich die Homepage finden, mich da auf der Homepage orientieren. Ja, wo ist denn jetzt das Zibli-Zeug? Dann habe ich das gefunden und dann steht da, du musst denen eine Mail schreiben. Also echt, das Ganze ist oldschool, oldschool, oldschool.
Das ist alles völlig verrückt. Wir haben das auch nicht hingekriegt, muss ich zugeben.
Dann musst du denen eine Mail schreiben. Da musst du da reinschreiben, wie viele Leute, was ist dein Jahrgang, also quasi Alter, Wunschdaten, an denen du gerne möchtest, musst du irgendwie 3 Daten angehen und so weiter. Und Kreditkarteninformationen. Ein Ticket kostet 18 Euro. In Japan ist es 1000 Yen, das heißt, hier ist es viel teurer, aber egal, ich wollte da rein. Gut, also du schickst denen eine Mail, dann sagen die ja hier für dieses Datum, sagst du ja okay und dann schicken die dir die Tickets per Post. Und du musst dann auch die Originale, die du per Post bekommen hast, musst du mitnehmen und die musst du dann da in Mitaka beim Museum vorzeigen, dann kommst du rein.
Und lohnt sich der Stress?
Das war jetzt mal der Bestellprozess, was ich da noch anhängen will. Ich mach's dir als Zuhörer ein bisschen einfach. Geh auf gametalk.fm/nerdferienjapan oder guck in die App in die Beschreibung. Da ist schon der Link direkt zur Seite, wo das drinsteht mit der Mailadresse. Da musst du nicht groß rumgoogeln, dann kannst du dich gleich da orientieren. Jetzt aber, lohnt sich das? Ja, lohnt sich. Also, zum Museum selber. Echt schön gemacht. Ist in Mitaka. Das Museum selber ist schon extra wahrscheinlich gebaut worden, um das Museum dann zu sein, weil es hat so eine kuriose Form. Also das ist nicht einfach irgendein Haus, wo sie dann Regale reingestellt haben und ein Museum gemacht haben. Sieht echt schön aus. 2-3 Gedanken noch dazu. Es fokussiert in einem ersten Schritt sehr stark auf Animation. Wie funktioniert Animation? Kurz gesagt halt einfach viele Bilder hintereinander. Wie mache ich das? Wie schaffe ich die Illusion, dass der Zuschauer dann denkt, das bewegt sich? Da fokussiert sich vieles drauf. Wenn man es schon weiß, ist es so ein bisschen halb interessant. Dann sieht man natürlich viel einfach Artworks und Zeichnungen und Skizzen und so weiter. Also für Fans wie mich echt, echt schön. Es fokussiert sich aber sehr stark auf der klassischen Arbeitsweise. Also so auf dem, wie hat man es früher gemacht? So hier mit Folien, dann übereinander legen und dann werden die verschoben und am Ende werden die einzelnen Zeichnungen, Papiere dann so abgefilmt und so. Mhm. Auf das, wie geht's heute mit Computer und so, wird einfach null eingegangen. Verstehe ich auch, ist ein bisschen uncharmanter als früher. Das von früher kann man halt einfach schöner zeigen. Ja, ist echt schön anzusehen. Sie haben dann auch so quasi so dieses Office des Zeichners, so eines Miyazaki, dann so nachgebaut, so eine riesen Unordnung und überall Bücher, über alles Mögliche. Die haben sich krassestens informiert bei diesen Animationsfilmen. Da über das Land, über Gartengestaltung, Gartenarchitektur, Flugzeuge, Züge, über alles liegen da Fachbücher rum. Echt eindrücklich, wie viel Gedanken da in so einen Film reinfließen.
Aber das merkt man am Ende auch. Also ich glaube, kein Anime-Studio ist bekannter als dieses. Nicht nur weltweit, sondern eben auch in Japan. Und es kommt halt nicht von irgendwoher.
Es hat dann auch immer neben diesem permanenten Zeug, das ich jetzt erwähnt habe, noch eine Sonderausstellung, eine kleine. Da wird immer ein bisschen das Thema geändert. Jetzt aktuell ist es gerade das Thema Essen. Da wird Essen aus verschiedenen Ghibli-Filmen dargestellt. Da auch echt krass, wie da Gedanken reinfließen. Also da hast du zum Beispiel aus Porco Rosso eine Szene, wie da die junge Dame aus einer Flasche trinkt. Und wenn man den Film sieht, dann denkt man sich gar nichts. Und das siehst du da im Museum aufgeschlüsselt, wie sie Studien gemacht haben, wie sich die Flüssigkeit dann so hin und her schaukelt in der Flasche. Und wenn sie dann die Flasche wieder runternimmt, wie sich dann die Flüssigkeit so beruhigt und so, und wie das dann mit den Bläschen und bäh. Also echt krass. Und das gibt dann einfach irgendwie so verschiedene Frames, wo sie dann nur die Wasserbewegung einzeln zeichnen. Oder dann auch beim Speckbraten, dann wo bilden sich zuerst die Bläschen und wie verformt er sich und wie färbt er. Also die haben echt, echt, echt krass sich viel überlegt bei den Zeichnungen. Und das, ja, hätte ich am Anfang eigentlich gar nicht so gedacht.
Herzblut und Perfektion.
Ja, ja. Also das war echt so ein Augenöffner. Also ich wusste ja, dass die Filme gut sind. Klar, ich habe hier einen Berg, wo alle drauf liegen. Ich habe jeden einzelnen. Aber das hat mir echt nochmal die Augen geöffnet. Ja, das ist quasi das Museum. Gibt auch noch eine Kurzfilmvorführung, wo so ein hübscher, kurzer Film gezeigt wird. Der war auch schön.
Das ist dieser legendäre Short, den es nur da zu sehen gibt mit der Made, ne?
Also es gibt eine Made, die vorkommt, die ist aber relativ unwichtig.
Ah, okay.
Ich weiß jetzt, ich glaube, wir meinen den gleichen, aber ich weiß jetzt nicht, warum du ausgerechnet die Made ansprichst, die irgendwie voll keine tragende Rolle hat.
Ich dachte, da geht es um irgendwie so einen Insekt, aber es kann auch ein anderes
ja,
sein.
Ja, kommt vor, aber nicht so wichtig. Ja, der war sehr schön, natürlich wieder nur auf Japanisch, ist ja klar wie alles. Hier sei auch angemerkt, auch das Museum, und das ist mein Kritikpunkt, alles Japanisch.
Und nicht in Englisch daneben?
Also du läufst durch und du siehst wirklich so Beschreibungstexte und dann denke ich, ach, das wäre jetzt so viel wertvoller, wenn ich das jetzt lesen könnte. Und geht leider nicht.
Ja, ich war in einem anderen Museum, was ich später noch erwähne, da stand eben zum Glück auch alles in Englisch dann daneben, also zwei Schrifttafeln, wie man es in den meisten deutschen Museen zum Beispiel auch hat.
Ja, sowas hätte ich mir auch erhofft, gibt es da leider nicht. Das Einzige, was es auf Englisch gibt, ist, wenn du kommst, bekommst du eine Broschüre, wo halt drin steht, wo was ist. Das ist auf Englisch. Und wenn du den Katalog kaufst, den habe ich auch gekauft, da ist jeweils Japanisch und Englisch noch drin. Aber im Museum selber alles Japanisch. Das ist schon schade.
Ja, das zieht sich, fürchte ich, auch ins nächste große Thema, was wir ansprechen wollen, rein. Und zwar, worauf alle gewartet haben, das Thema Gaming.
Ja.
Denn auch Videospiele findet man, um das direkt mal vorab als Bremser zu sagen, zu 90% auf Japanisch. Und wenn man Glück hat, ist eine zweite Sprachwahl drauf.
Plus, was ja da auch noch passieren kann, ist das leidige Thema Region Lock. Also gerade Nintendo-Spieler sollen da vorsichtig sein, weil Nintendo ist ja da berühmt, berüchtigt. Ich glaube, die kommen jetzt langsam davon weg, aber bei gewissen Sachen haben sie das halt immer noch. Ich wollte mir zum Beispiel einen Code, beziehungsweise so eine hübsche Box mit einem Code drin von Pokémon Grün kaufen. Und ich habe dann recherchiert und halt auch herausgefunden, du kannst die japanischen Store-Codes nicht einfach so nutzen. Entweder musst du einen japanischen Nintendo eShop-Account haben oder einfach einen Nintendo-Account, einen japanischen haben und das dann auf dem einlösen. Aber dann gab es auch wieder Stimmen, die dann sagen, ja, nee, nicht mal das hilft, geht nur auf japanischen Konsolen. Und dann habe ich einfach gedacht, ach komm, ich lasse es.
Na, unnötig kompliziert, das stimmt.
Also Spiele kaufen, schwierig.
Ich habe mir einige mitgenommen, weil gerade so Klassiker wie Mega Man 7 jetzt zum Beispiel da dann relativ günstig sind. Also da bezahlt man bei uns auf eBay locker 60, 70 Euro, würde ich sagen, ohne jetzt nachzugucken. Das habe ich dann da eben für einen Zehner gefunden zum Beispiel. Aber ich habe eben auch die passenden Adapter und dann kannst du das Ganze natürlich auch hier auf den Konsolen zum Laufen bringen. Aber überlegt euch das vorher, weil teilweise gerade der N64-Adapter zum Beispiel, der kostet, glaube ich, 60 Euro oder was. Und wenn ihr den noch nicht habt, dann ist vielleicht auch die Ersparnis von 40 Euro gar nicht mehr so groß bei einem Spiel.
Ja, ja, plus dann natürlich wieder Japanisch, ne?
Das stimmt, ja, aber bei Mega Man zum Beispiel macht es jetzt keinen Unterschied. Und was habe ich mir denn noch mitgenommen? Ich glaube, ein Strategiespiel noch, Front Mission, weil es in Europa nie gab, und noch so ein, zwei andere.
Ja.
Aber da muss man natürlich drauf achten. Also jetzt irgendwie einen Final Fantasy zum Beispiel würde wenig Sinn machen, weil ja, ist auf Japanisch.
Ja, das ist halt echt so ein bisschen blöder Beigeschmack. Ein paar Dinge kommen da halt auch früher. Also da ist zum Beispiel halt das Dragon Quest schon draußen für den 3DS oder dann eben die PS4. Ich glaube, PS4-Version könnte man wahrscheinlich spielen. Vor allen Dingen Retail-Discs könnte ich mir vorstellen, dass die gehen. Aber ja, wieder japanisch. Und gerade bei so Text- oder storylastigen Spielen, dann dachte ich mir halt, ja, da läuft man dann immer so wehmütig dran vorbei.
Früher oder später muss ich es halt doch lernen und dann kann ich nächste Reise einiges einpacken.
Vor allen Dingen halt so ein Dragon Quest, weißt du, in jedem 7-Eleven kannst du das kaufen und dann denkst du immer, nee, warum habe ich das noch nicht? Ja, ich hole es mir dann, wenn es dann hier mal rauskommt.
Und für solche Releases zum Beispiel auch die Werbekampagnen, also bei uns ist man ja manchmal schon froh, wenn man in der U-Bahn mal irgendwie einen kleinen Aufhänger von irgendeinem Videospiel sieht. In Tokio ganze Straßen sind links und rechts mit den Farben von so einem Dragon Quest geschmückt. Du hast auf den Laternen hast du oben ab und zu mal Lautsprecher drauf. Also der Soundtrack des Dragon Quest, was da gerade beworben wurde, hat uns die ganze Zeit verfolgt. Und riesige Plakate von den Häuserwänden runter. Also das sind da ganz andere Kampagnen. Das ist schon cool dann wieder.
Dragon Quest ist da halt auch eine riesige Geschichte.
Ja, bei uns war es noch irgendwie ein Mobile-Game zwar, aber von irgendeinem berühmten Zeichner. Und das wurde auch richtig gefeiert gerade.
Okay. Ja, was da gar nicht gefeiert wird, kann ich auch gleich sagen, ist die Xbox. Also als Xbox-Fan müsst ihr euch da nicht große Hoffnungen machen. Ja, die gibt's da. Die wird zwar eigentlich jetzt im Falle der S einfach als UHD-Blu-ray-Player verkauft. Da heißt er echt in einem mehrstöckigen Elektronikfachhandel einfach so eine kleine Ecke Xbox. Da kannst du eine Konsole kaufen, da sind ein paar Controller an der Wand, die du kaufen kannst und irgendwie 8 Spiele und das war's.
Ja, stehen die nicht so drauf.
Dass das einfach gesagt ist, dafür lebt da die Vita noch. Die ist ja bei uns dafür halb tot. Also Spiele gibt's ja bei uns noch, aber die Konsole nicht mehr. Vita gibt's da noch.
Und erfreut sich auch relativ großer Beliebtheit, aber wenn ich mal so zurückdenke, ich glaube, ich habe mehr PSPs gesehen als PS Vitas in den Händen der Leute so beim Bahnfahren.
Okay, das ist auch noch eine lustige Geschichte. Ja, vielleicht schweifen wir hier schnell ab, aber ist ja Gaming. Spielen in der Bahn habe ich einen gesehen, der hat neben mir im Zug Pokémon gespielt. Dann die meisten spielen aber auch auf dem Handy, habe ich da das Gefühl bekommen. Also Handhelds, ja, gibt's da mehr zu sehen als bei uns, ist auch nicht so schwer, aber die spielen meistens auch schon auf dem Handy.
Aber auch da dann eher einen Mix, glaube ich, aus Casual und aber doch irgendwie noch relativ core-lastigem RPG mit wahnsinnig hohen Zahlen. Also wer das hier mal irgendwie angespielt hat, so das japanische Genre an Handyspielen, der wird auch die Erfahrung gemacht haben. Die stehen drauf, wenn sie die Zahlen auf den ersten Blick schon gar nicht mehr lesen können, kann man so verallgemeinern, glaube ich. Und dann machst du halt Schaden von 6.800.000 irgendwas.
Und Anime, Mädchen und schrill und farbig und Reaktionszeug finden die auch cool.
Das stimmt, aber das dann eher wieder in den Arcades, wo wir gleich noch zu reden.
Kommen wir gleich vielleicht noch zum, ja, wo gehe ich denn eigentlich hin, wenn ich mir jetzt irgendwelche Spiele kaufen will? Also Adresse für Anime, Gaming und auch Manga, kann man auch sagen, ist sowieso dieses Akihabara oder Akihabara, wie auch immer. In Tokio hat auch einen großen Bahnhof, kann man gar nicht verfehlen. Da müsst ihr sowieso mal hin. Da gibt's echt große Gebäude mit Elektronik drin, auch so auch Videokameras, Camcorders und halt eben auch Gaming. Geht da rein und da könnt ihr euch einfach mal umsehen und da mal einfach ein bisschen aufsaugen. Das muss man einfach mal ansehen. Das ist nicht so wie bei uns.
Akihabara ist ja der Stadtteil, der auch als Electric Town bekannt ist.
Zu Recht.
Und geht auf jeden Fall das erste Mal, wenn ihr es euch anseht, bei Nacht hin und macht dann mal den krassen Vergleich und geht bei Tag hin. Das kommt einem wie zwei verschiedene Stadtteile vor. Auf jeden Fall zuerst die Nachtvariante mitnehmen, weil das wirft euch bestimmt um.
Ja, sieht auch cool aus, hat überall so Neonleuchten und laut und Musik und alles. Ist echt eine eindrückliche Geschichte, ja. Ich halte es da wahrscheinlich nicht einen ganzen Tag lang aus. Irgendwann ist es mir wahrscheinlich zu viel, aber eindrücklich ist es echt. Und da kann man sich halt vieles so Zeugs kaufen.
Der Kumpel, mit dem ich da war, ist zum Glück auch so ein Nerd und wir haben da, glaube ich, 3 Abende und einen Tag verbracht oder so. Also da kann man völlig die Zeit verlieren.
Ja, vor allem dann in den Spielhallen.
Genau. Wollen wir über die Arcades schon reden oder erst ein bisschen über Shopping noch in Akihabara?
Ja, vielleicht gerne noch ein bisschen hier beim Game-Shoppen bleiben. Wir haben ja jetzt vor allen Dingen über, ich sage jetzt mal, aktuelle Titel gesprochen, die man sich da kaufen kann. Retail eigentlich so ein bisschen wie bei uns, irgendwie bei Saturn oder so. So ähnlich gibt's das da natürlich auch. So ähnlich habe ich es da auch vorherrschend gesehen. Was ich nicht so gesehen habe, leider, sind so Retro-Geschichten. Also irgendwelche resealed, eingeschweißten alten Retro-NES-Spiele oder so habe ich leider kaum gesehen. Du hattest da ein bisschen mehr Glück, oder?
Das war ein Tipp, den ich aus einem anderen Podcast mal gehört habe. Ich weiß gar nicht mehr wo, aber da ging es vor allem darum, dass in Tokio, in Akihabara, sehr viele Touristen waren, die einfach kistenweise Nintendo Games gekauft haben, weil die eben einen Reibach damit machen wollten. Also diese typischen Reseller-Leute, die bei uns auch morgens über den Flohmarkt laufen und der Oma da 5 € für ihre Kiste Super Nintendo-Spiele bieten.
Oh ja, okay.
So soll es wohl in Tokio, speziell in Akihabara, weil das eben weltweit bekannt war, dieses Viertel auch passiert sein. Und das kann ich so ein bisschen unterschreiben aus eigener Erfahrung, weil wirklich viele Oldschool-Games findest du da einfach nicht.
Ja. Ja, aber jetzt kommen wir doch zu den Spielhallen. Das haben wir jetzt etwa 3-mal angeteased. Und jetzt im Gaming-Bereich hier müssen wir natürlich noch über die Spielhallen sprechen, also über die Arcades.
Genau.
Als ich dahin bin, dachte ich, ah, geil, hier ein Riesenturm, Arcades. Da gehe ich rein und dann spiele ich irgendwie gegen meine Freundin eine Runde Tekken oder Street Fighter oder irgendwelche Railgun, On-Rail-Shooter, was auch immer. Und da komme ich da rein, ist arschlaut, okay, ja.
Ja.
Und dann gibt es da einfach nur so Glücksspielautomaten und Reaktionsspiele. Und dann dachte ich so, ja, und wo sind jetzt die richtigen Spiele? Und da gibt's da eigentlich fast nicht.
Da hast du echt schlechte Erfahrungen gemacht, glaube ich, weil weißt du noch, in welcher du warst?
Ich war in verschiedenen.
Bestimmt,
ich war in,
oder?
Ja, ich war in verschiedenen. Dem von Sega war ich sogar auch noch. Und
ja.
Irgendwie dachte ich da so, hä?
Ja, ich habe vor allem die Erfahrung gemacht, also wir waren in mehreren, so ziemlich an jeder, an der wir vorbeigekommen sind. Und wir haben so die Erfahrung gemacht, dass meist das berühmteste Spiel schon vor der Tür steht. Als wir da waren, war es dieses Trommelspiel, wo man den Rhythmus halten muss. Ein bisschen wie Guitar Hero, aber eben mit einer Trommel.
Ja, genau das ist mega beliebt. Also das gibt's nicht nur mit Trommeln, sondern dieses Geschicklichkeits-Guitar Hero-Dings, das gibt's echt oft, ja.
Und die stehen dann meist schon vor der Tür. Unten auf der ersten Etage hast du was sich gerade wieder für einen Europäer wahrscheinlich echt seltsam anhört. Und zwar Soft-Glücksspiel. Also gerne auch mal mit Mario-Branding oder mit Dragon Ball-Branding. Aber im Prinzip ist es, du wirfst 1 € rein und kriegst mit viel, viel Glück unten einen wieder raus.
Ah, ja, also vielleicht ein bisschen mehr Erläuterung hier. Das habe ich nämlich teilweise schon hier bei uns gesehen. Also was es da oft gibt, sind so, du stehst vor einem großen Kasten und da drin sind so Plüschfiguren und oben ist so ein Greifarm.
Ah ja, das natürlich auch noch, genau. Aber eben auch hartes Glücksspiel für uns, finde ich.
Ja, also vielleicht noch kurz dazu, dann lässt du halt unten Geld rein, dann kannst du irgendwie kurz den Greifarm manipulieren und wenn du Glück hast, zieht er dir halt da das Plüschtier raus. Das ist da mega beliebt und das gibt's natürlich mit Plüschtieren und allem möglichen Zeug. Es gibt da noch Abwandlungen davon, wo man dann auch ganze Konsolen und so gewinnen kann.
Ich glaube aber, das ist ein abgekartetes Spiel. Wir haben auch einer Japanerin mal über die Schulter geguckt, die da 5-6 Mal versucht hat, so eine PS Vita rauszuziehen. Und ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, das ist physikalisch unmöglich.
Ich habe einen mal gesehen, der hat ein Plüschtier rausbekommen, das hatte dann direkt einfach so eingesteckt. Ich weiß keine Ahnung, der hat sich überhaupt nicht dafür interessiert, aber trotzdem hat er da gespielt. Also allgemein sieht man da drin schon teilweise ein bisschen komische Gestalten. Man darf keine Fotos machen. Geht mal zu Dodos Reisebericht, der hat es trotzdem gemacht. Da seht ihr auch ein paar Fotos da, wie es da innen aussieht.
Ja, ich habe schon gesagt, das war jetzt so das Erdgeschoss und ich habe die Erfahrung gemacht, also in der von Sega hat eine eigene und Taito, die Entwickler von Space Invaders, haben jeweils eine eigene, in Akihabara eine große.
Genau, ja.
Wir waren auch noch in zahlreichen anderen und es scheint sich so als Muster durchzuziehen, dass du unten eben 2-3 beliebt hast und ein bisschen Glücksspiel, dann mindestens 2 oder 3 Etagen mit echten Spielen, wie du jetzt sagst, wie du sie vermisst hast und dann erst oben wieder so ein Bereich mit wirklich krassem Glücksspiel, wo du auf digitale Pferde wetten kannst und sowas. Also das ist völlig beknackt für mich.
Und dann natürlich noch die Raucherabteile.
Oh genau, was dazugehört, fast jede Arcade-Konsole hat einen eingebauten Aschenbecher. Da wird geraucht beim Spielen, ja. Das ist für Nichtraucher vielleicht auch erstmal ein bisschen seltsam.
Ja, und ist echt laut. Wenn ihr jetzt ganz gut hinhört, ich werde wahrscheinlich hier so im Hintergrund passend zu verschiedenen Themen ab und zu mal eine Atmospur einspielen lassen. Ich bin da noch mit dem Audiorekorder rumgelaufen und habe hier und da mal was aufgenommen.
Ah, wie cool. Was ich da gespielt habe, um ein paar Beispiele zu nennen, ist eben vor allem Tekken 7, was ja bei uns erst ein bisschen später dann rausgekommen ist. Ich glaube, vor ein paar Monaten sogar erst hier.
Ja, wir haben ja einen Podcast dazu. Ja, zu Tekken 3.
Stimmt,
und
da den haben Tekken 3 Podcast. Erwähnt, ja. Richtig. Genau, und das konnte man damals eben schon spielen. Das habe ich, glaube ich, auch in unserem Tekken 3 Podcast erwähnt.
Ja.
Das hat natürlich für mich großen Spaß gemacht. Der Freund, mit dem ich da war, hat Blaze Blue für sich entdeckt. Das hatte er vorher noch gar nicht gekannt. Ich hatte das schon auf der PS3 und meinte hier, lass das mal eine Runde spielen. Da hat er sich ein bisschen verliebt. Und was wir beide angespielt haben, war eben Pokken, also Pokémon Tekken, wie es bei uns heißt.
Was es da auch noch gab, das hast du auch irgendwann mal früher erwähnt, habe ich nicht gekannt. Und da habe ich dann gesehen, das sind so Automaten, wo du mit Real-Life-Karten irgendwie was machen kannst. Also du sitzt vor dem Ding und du kannst da auf so eine Fläche noch so Karten drauflegen und so Yu-Gi-Oh!-mäßig erscheint dann irgendwas da drin auf dem Screen und dann kannst du irgendwie spielen. Das habe ich da auch gesehen. Ich habe es nicht verstanden, aber es sah irgendwie cool aus.
Die beliebteste Marke von diesen Kartenspielen war da gerade Battleship Girls oder so ähnlich muss das gehießen haben. Das waren halt Sammelkarten von Mädchen und die konntest du umdrehen, dann haben sie sich in ein Kriegsschiff verwandelt. Also so abgefahren, wie man sich japanische Serien halt vorstellt. Das war schon sehr, sehr witzig.
Ja, aber ich muss sagen, so mein Eindruck war echt so rauchig, laut, Glücksspiel und Geschicklichkeitsspiel. Das ist so das moderne japanische Arcade-Gebäude, leider.
Ja, aber auch viele, viele Klassiker, also sogar jemanden, der noch Puyo Pop gespielt hat, habe ich gesehen. Oder viele von diesen Bullet Hell Games von früher, also echt ein paar Klassiker.
Ah ja, also da hatte ich wahrscheinlich schlechte Augen oder einfach irgendwie Pech oder ich war auch in mehreren und ich habe es echt so ein bisschen vermisst. Ich habe einmal eines gesehen, so mit Mario, das habe ich dann auch mit der Freundin gespielt. Das ist eigentlich auch wieder Geschicklichkeit, aber halt so Arcade-mäßig so. Vorteile der Arcade sind ja, da hast du ja so komische Controller und so weiter, die du daheim halt irgendwie nie hast.
Genau.
Und das war noch lustig. Dann musstest du halt auf einer Plattform so ganz schnell mit den Füßen treten und mit den Händen so Dinge da machen an komischen Controllern und so. Mhm. Ja, das war dann irgendwie noch witzig.
Ja, und ich habe ja auch, wie du schon erwähnt hast, ein absolutes Fable für Lightgun-Shooter. Und wir hatten zwei, die nachträglich hängen geblieben sind, auf jeden Fall, die ich erwähnen möchte. Und zwar einmal einen Jeep, in dem wir gesessen haben und vorne war dann eine Leinwand drin, wo man dann auf Dinosaurier geballert hat. Das Ganze war
Jurassic
so ein
Park. Jurassic Park Theme. Einen gesehen, ja.
Genau.
Ja, habe ich auch gesehen und Walking Dead war da auch noch berühmt und verbreitet. Ja. Einer zu Walking Dead, ja.
Auch cool.
Mit einer Armbrust hast du da geschossen.
Geil.
So eine Plastikarmbrust hat, die da irgendwie Laser rauslässt, ja.
Ja, also der Jeep hat dann eben entsprechend gewackelt, so ein bisschen hydraulisch und wir konnten da mit unseren Plastikpistolen auf Dinosaurier knallen. Und das andere Witzige war ein Luigi's Mansion
Lightgun-Shooter. Den habe ich auch gesehen.
Da hattest du dann wirklich so einen Staubsauger in der Hand und hast Geister gejagt.
Was ich ganz weird fand und meine Freundin wollte das ausprobieren, sie hat irgendwie wiederum von ihrer Schwester, glaube ich, davon erfahren, das sind so Fotokabinen, die eigentlich für so Teenie-Mädchen gemacht sind. Da musst du mal reingehen, das ist so crazy, das ist schon fast wieder lustig. Da wirfst du zuerst Geld rein, dann gehst du rein und da ist da drin so ein kleiner Fotobooth, also ein bisschen größer, als man es so hier kennt von diesen Passfoto-Automaten. Das macht dann so verschiedene Fotos von dir in verschiedenen Posen und dann gehst du rüber in so ein Nebenkämmerchen. Und da drin werden dann die Fotos von dir noch verändert. Also du hast dann so einen Stift in der Hand und dann kannst du Layout wählen, kannst irgendwie Background ändern. Du stehst ja da auch vor so einem Greenscreen. Dann kannst du Zeug malen und irgendwie Katzenohren dir anfügen und also alles abstruse. Also mehr girly geht gar nicht. Plus natürlich, das ist Standard, das kannst du gar nicht deaktivieren. Die Fotos, die werden schon so bearbeitet, dass du da so ganz große Augen hast und so super glatte, geschminkte Haut.
Und ganz, ganz wichtig, du kannst dir natürlich dann, je nachdem, welches Thema diese Fotobooth hat, die Frisur von deiner Lieblingsboyband draufpacken.
Ja, und das haben wir natürlich ausprobiert. Wir mussten ein bisschen warten, weil das Zeug wurde mega belagert von den jungen Girls. Mhm. Ich habe auch gesehen, in einer Halle gab es auch eine eigene Mädchenetage. Da durftest du nur rein in Begleitung mit deiner Freundin oder halt nur mit Mädchen.
Witzig.
Und da war alles voll von den Dingern. Plus ganz vorne so ein kleiner Teil mit normalen, in Anführungszeichen, Games halt, wo dann halt die Boyfriends dann halt da warten können. Und dann da halt
können die geparkt werden.
Genau, die können da geparkt werden und die Girls gehen dann da Fotos machen. Ach ja, das fand ich auch noch recht lustig. Und dann am Ende kommt so ein mega kleine Bild raus mit irgendwie zig Fotos drauf. Und ja, das war ganz lustig.
Ja, man kann den einen oder anderen Tag auf jeden Fall in Electric Town Akihabara verschwenden. Doch.
Ja, dann, was ich noch gemacht habe, ich will das jetzt auch noch hier beim Gaming-Teil anfügen. Ich ging noch zu Square Enix in Shinjuku, haben die da ihr großes Hauptgebäude. Macht euch da aber nicht zu viele Hoffnungen. Ihr könnt da zwar ins Gebäude rein, aber irgendwie nicht ins Büro oder so, da kommt ihr nicht rein. Da gibt es eine hübsche Dame, die dann am Empfang steht, vor so einer schönen weißen Wand, und weiter kommt ihr da nicht. Was da aber interessanter ist, dahinter gibt es einen Square Enix Store mit einem fancy Namen, der nennt sich Artina Store. Ich habe da auch ein paar Bilder gepostet, guck mal in die Shownotes. Ja, so gerne ich jetzt hier alle eifersüchtig machen würde und sage, oh, da gibt es voll das geile Final Fantasy Zeug. Ja, leider nicht so wirklich. Es gibt da schon so ein paar exklusive Dinge, die man nur irgendwie da kaufen kann oder nur im offiziellen Store irgendwie online oder nicht mal da. Das ist dann aber vor allen Dingen so Schmuckgeschichten, so sauteure Ketten und Anhänger. Das war mir dann ein bisschen ein zu teurer Spaß. Soundtrack kann man da noch kaufen. Das hat vielleicht für uns Touristen noch ein bisschen Wert. Auch so ein paar Plüschtiere. Ich habe mir, glaube ich, eine Tasse gekauft. Keine Spiele, komischerweise, außer höchstens jetzt hier wieder irgendwie einen Code für Dragon Quest, den man überall kaufen kann. Das war es dann eigentlich schon. Da ist noch so ein kleines Café drin, wo man sich noch komische Kuchen und so kaufen kann. Ja, und das war es dann eigentlich.
Ja, wenn ihr wirklich nach Spielen sucht, dann ist der Nakano Broadway der absolute Geheimtipp. Der ist auch in einem etwas, ja, nicht weit, aber etwas weiter vom Stadtkern entfernten Teil von Tokio. Aber der lohnt sich definitiv. Da kann man auch 4 bis 5 Stunden lang durchschlendern, ja, und sich da eben wirklich noch diese Retro-Games holen. Da habe ich dann eben auch Mega Man für so einen Spottpreis gefunden oder Kirby and the Crystal Shards zum Beispiel, wo man ja auch, ich glaube, da hat man gar keine Textausgabe drin oder maximal vielleicht 5 Worte am Anfang, wenn die Story erläutert wird. Und das ist eben auch so ein Ding, was bei uns auf eBay so für 60 geht. Und das habe ich dafür umgerechnet 5 € mitgenommen. Also da kann man schon dann den ein oder anderen Schnapper machen.
Das war der einzige Ort, wo ich echt noch so ein paar alte Spiele gesehen habe, aber auch nicht mega viele. Was es da vor allen Dingen gibt, ich glaube, ich habe es vorhin schon gesagt, das ist halt der große Mandarake-Store, wo mega viele Manga verkauft wird.
Genau.
Und wieder Figürchen und Figuren. Dazu dann wahrscheinlich auch nachher, ja.
Sammlershops vor allem da auch sehr viel. Und zwar zu dem Zeug, womit ich auch nicht so vertraut bin. Und zwar vieles altes Godzilla-Merchandise. Und Ultraman heißt ja, glaube ich, so der Vorläufer der Power Rangers.
Ah ja?
Das ist leider auch so, ja, und Gundams eben, aber das sind noch so 3 Bücher mit jeweils 7 Siegeln für mich. Das ist noch so ein bisschen japanische Popkultur, mit der ich mich gar nicht auskenne. Aber wenn das euer Ding ist, auch da Nakano Broadway, da findet ihr, glaube ich, zu jedem Statisten, der in einer Folge mal vorgekommen ist, die passende Actionfigur.
Weißt du, jetzt haben wir so oft über diese Figurgeschichte gesprochen. Nehmen wir das doch nachher aus dem Sonstigen gleich raus und packen was jetzt hier in ein eigenes Kapitel rein, Figuren. Also, falls jetzt wer hier rumgeskippt ist und irgendwie den Anfang verpasst hat und jetzt einfach hier im Figurenkapitel gelandet ist. Also, ich muss sagen, Figuren, 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 überall Figuren. Also, ich dachte ja, da hat es überall Manga und überall Anime und überall Gaming. Das Zeug verschwindet hinter den Figürchen. Und die Figürchen gibt's von klein bis groß und die gibt's absolut zu allem in allen Preiskategorien. Und ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe keine Ahnung, was man damit tun soll. Und wenn ich dann noch denke, wie klein so eine durchschnittliche Japanerwohnung ist, ich habe keine Ahnung, wo die das Zeug hinstellen wollen. Ich verstehe es nicht.
Ich glaube, einerseits wirklich diese sehr, sehr hochwertigen, davon holt man sich vielleicht 2, 3 von seinen Lieblingsserien oder Spielen oder Manga eben. Aber du hast natürlich auch den Trend dieser kleinen Automaten, wo du eine Münze reinwirfst, drehst dran und kriegst eine zufällige Figur unten raus.
Ja, da kann man aber alles rauslassen, nicht nur Figürchen, auch Münzen oder irgendwelche Plastiktoasts mit Spiegelei drauf und alles.
Genau.
Ich habe einen Vegeta in Super Saiyajin God Form und einen 3-Stern Dragon Ball. Ich wollte den 4-Stern, aber ich habe den 3-Stern bekommen, naja.
Genau, und da weißt du eben nicht, was du kriegst. Viele von diesen Figuren kannst du aber eben auch im Shop, im Nakano Broadway dann gezielt wiederum kaufen, die dir dann vielleicht noch aus der Serie fehlen oder wie auch immer. Das scheint so das Äquivalent zum Überraschungsei zu sein bei denen.
Ja, das mit diesen Figürchenautomaten, das stimmt. Also das habe ich bei uns hier früher auch gesehen. Also das sind so Kugeln drin, wo dann eine draus fällt und da ist halt dann irgendwas drin.
Genau, und wenn du Glück hast, fehlt dir die Figur noch und wenn du Pech hast, hast du zum 6. Mal die gleiche gerade gezogen. Aber dafür kosten die eben wenig. Ich glaube, umgerechnet 80 Euro Cent oder was?
Ja, etwa 100 Yen, ja, kosten die.
Genau.
So einmal einwerfen. Ja, also, ja, guck mal in die Shownotes, da habe ich auch noch ein Bild von einem Shop, der altes Spielzeug verkauft. Der gehört auch zu Manta Rake, die so viele Mangas verkaufen, aber die haben da auch noch einen Shop mit altem Spielzeug. Da habe ich ein Bild von einem Blechroboter. Der kostet 350.000 Yen. Das sind umgerechnet irgendwie, ich habe es zum Facebook- und Twitter-Post dazu geschrieben, das sind irgendwie 2.600 Euro.
Mm.
Das ist nicht mal der teuerste. Drin war nochmal ein Blechroboter. Irgendwie sind es die Blechroboter, ich weiß nicht warum. Der hat 500.000 Yen gekostet.
Die sind bestimmt mit mega geringer Auflage und dann irgendwie...
Ja, das ist irgendwie aus 1960 und ja, ich... Irgendwie haben die ein Flair für Figürchen und Spielzeug. Also auch so Panzer und alles und Modelleisenbahn, keine Ahnung, wo die hinstellen wollen, aber gibt's alles da. Vor allem diese Gundam-Roboter und so, omnipräsent, überall Figuren von den Dingern.
Wo ich ein Schnäppchen gemacht habe, war bei Star Wars Actionfiguren. Ich hatte mir zu dem Zeitpunkt gerade in den Kopf gesetzt, dass ich meine Lieblingsszene aus der Episode 6 mal so quasi als Diorama nachstelle und mir die ganzen Actionfiguren dazu hole, und zwar die Jabbas Palast-Szene, die berühmte. Und da habe ich bei eBay vorher schon so ein bisschen geguckt, habe mir die ein oder andere immer mal wieder ersteigert für 3-4 Euro, habe dann aber gesehen, dass so ein paar echt seltene Star Wars Actionfiguren im europäischen eBay so bei 20-30 Euro liegen. Und da habe ich eine ganze Menge von dann in Japan für einen Fünfer oder was gekriegt. Also man muss sich da echt genau auskennen, dann kann man auch da einen Schnapper machen.
Und dann hast du die verkauft oder stehen die jetzt bei dir irgendwo im Regal?
Die stehen bei mir im Regal. Eine sogar noch OVP, weil das konnte ich gar nicht glauben, dass die auch irgendwie nur 10 Euro kosten sollte. Die geht bei uns dann immer 40 mit OVP. Also wenn es da wirklich einen Sammler gibt, ich will die ja eigentlich aufstellen, aber ich traue mich nicht, die auszupacken. Ich glaube, dann bleibt irgendeinem Sammler irgendwo auf der Welt das Herz stehen. Sowas macht man nicht.
Okay. Ja, ich konnte mich da gut zurückhalten, weil ich wohne hier in einer Wohnung, die nicht übermäßig groß ist und ich habe jetzt irgendwie nicht ein Regal übrig zum Zeug reinstellen. Entsprechend konnte ich mich da sehr, sehr gut bremsen mit Figürchen kaufen. Ich bin einfach nicht so der Figürchentyp. Also das Einzige, was irgendwie halb nah an eine Figur kommt, abgesehen von meinem Super Saiyan Blue Vegeta Schlüsselanhänger, ist ein Totoro-Plüschtier.
Ah, sehr gut.
Das hat mir meine Freundin dann zum Geburtstag geschenkt und danach hat sie es irgendwie immer selber im Bett an sich gerissen. Und ich glaube, irgendwann, wenn die das nächste Mal hier ist, die klaut den. Aber ist auch süß. Also, jetzt haben wir die Figürchen hier noch eingeschoben.
Mit einem Extra-Thema geehrt.
Genau, weil es halt einfach so, ihr glaubt das nicht. Ihr müsst dahin gehen, um zu realisieren, wie fest die auf Figuren stehen.
Mehrstöckige Shopping-Malls, nur für Figuren.
Ja. Puh, ja, jetzt haben wir sehr viel über Nerd-Krams gesprochen. Aber wenn man mal in Japan ist, dann soll man auch gleich noch so das analoge Offline-Zeug noch konsumieren, das kann nämlich auch ganz hübsch sein. Also nicht nur Anime, nicht nur Manga, nicht nur Figürchen, nicht nur Games. Ein bisschen Zeug anschauen kann ich euch auch echt ans Herz legen. Im Fazit werde ich es dann vielleicht nochmal erläutern. Also vielleicht kann ich euch das fast mehr ans Herz legen, als irgendwie Figürchen shoppen. Aber das ist dann sehr subjektiv. Ja, Landschaften, Sightseeing soll hier noch ein Kapitel sein. Wo waren wir sonst noch so? Du warst sehr viel im Zug unterwegs, entsprechend bist du recht rumgekommen, Dodo.
Also wir waren dann in Tokio gelandet beide, haben uns da sehr schnell getroffen. Also es hat ja auch alles ganz gut funktioniert mit dem öffentlichen Verkehr, wie schon gesagt. Und waren dann am ersten Tag erstmal im Gion National Garden. Das hatte ich mir so ausgesucht, das ist ein sehr großer Stadtpark, wenn man so möchte, ein botanischer Garten irgendwo. Gibt auch so eine Ausstellung da drin noch. Den wollte ich mir unbedingt angucken, weil mein, ja, ich weiß nicht, vielleicht sogar lieber als Ghibli, aber der Garden of Words ist von einem meiner Lieblings-Anime-Zeichner. Und der spielt eben in diesem Gion National Garden. Und wenn man sich das im Internet vorher mal anguckt, da gibt's eben viele von den Spots, die man in diesem Nationalpark, in diesem botanischen Garten dann wirklich eins zu eins auch im Anime wiederfindet. Und das war schon interessant für mich. Also den Anime-Film habe ich bestimmt schon 4-mal geguckt oder was. Und dann entsprechend natürlich mich auch erinnert an so an so manche Kameraeinstellungen. Das war sehr interessant, da mal durchzugehen. Und wie schon erwähnt, vor allem halt auch gut für den ersten Tag, wenn man landet, wenn man vielleicht noch ein bisschen verklatscht ist vom Jetlag. Da haben wir uns eben dann diesen Park angesehen. Das war sehr schön.
Okay, cool.
Den Tokyo Tower hatten wir schon angesprochen, aber gerade wenn man da hoch möchte, um vielleicht die Aussicht zu genießen, ist ein absoluter Geheimtipp das Metropolitan Government Building in Tokio.
Mhm.
Ja, es besteht eigentlich aus zwei riesigen Towern, die in der Mitte dann nochmal verbunden sind. Und da hast du eben die Regierung drin und den Stadtrat und kannst aber vor allem auch als Besucher unten in so einen Spezialaufzug steigen und dann in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit, dass dir der Magen in die Knie rutscht, vom ersten bis in den 73. Stock hochballern.
Das ist nur der 45. Stock, glaube ich.
Okay, in den 45. Stock reicht aber dann schon, weil von da siehst du alles. Also du bist wirklich am höchsten Punkt der Stadt dann.
Ja, ich glaube, es gibt nur ein Gebäude, das noch höher ist. Ist das dieser Sky Dingens. Oder sogar der Tokyo Tower, ich weiß es nicht. Es ist nicht ganz das Höchste, aber spielt auch keine Rolle. Wichtig ist, ins Metropolitan Government Building kann man kostenlos. Der eine Tower der beiden, der hat auch abends später noch auf. Das kann auch noch hübsch sein, wenn man die Geschichte mal so bei Nachts oder so bei Dunkelheit sehen will.
Tagsüber kann man eben bis zum Fujiyama blicken und kannst dann eben auch rumlaufen und die verschiedenen Viertel der Stadt steht dann immer so vor dir, so eine kleine Tafel. Du guckst jetzt auf das und das Viertel, da kannst du dir vielleicht noch das und das ansehen, ist alles ganz nett gemacht.
Ist echt cool gemacht. Das Viertel da fand ich auch eindrücklich, sind eigentlich alles so Hochhäuser.
Ist echt irre,
dazwischen
ja.
Aber relativ ausgestorben. War eine ganz komische Stimmung. Guckt euch das mal an, wenn ihr da seid. Ich fand's irgendwie cool.
Definitiv. Also dafür auf jeden Fall eine Empfehlung. Auch gerne früh machen, dann hat man so mal von oben die Stadt gesehen. Das ist cool. Ja, was muss man sonst in Tokio natürlich noch machen, wenn man so Nerdurlaub geplant hat, wie wir es eben gemacht haben? Ich war in einem Katzencafé, das war ich vorher noch nicht.
Oh nee, also ich glaube, ich habe eine Katzenhaarallergie, also habe ich das einfach mal gestrichen. Weißt du, wie die zustande gekommen sind?
Nee, da hast du jetzt wahrscheinlich eine gute Geschichte für mich.
Ja, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe das gehört, aber irgendwie macht es Sinn. Die wohnen ja alle in so kleinen Mietwohnungen, die Tokianer, Tokio-Bewohner.
Tokiota, glaube ich.
Und ich glaube, die dürfen oder können oft halt einfach keine Haustiere haben. Und dann haben sich diese Katzencafés gebildet, dass man da irgendwie sein Bedürfnis nach Haustiere streicheln befriedigen kann.
Ja, okay, das klingt logisch. Ich dachte, jetzt kommt so eine ganz altertümliche Sage darum, aber na gut.
Eulencafés gibt's auch. Warum es die gibt, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber das finde ich irgendwie dann schon so ein bisschen tierquälereimäßig, da wollte ich auch nicht rein.
Das habe ich auch nicht mitgenommen, auch wenn ich da jetzt nachträglich noch Bock drauf hätte, aber Katzencafés, ja, halten ja auch bei uns mittlerweile Einzug. Also ich habe neulich in Prag, als ich da im Urlaub war, eins gesehen, habe in Berlin jetzt schon eins gesehen, ich glaube auch in Hamburg hat jetzt eins aufgemacht, also das scheint sich auch hier im Westen langsam breit zu machen. Das ist wirklich eben ein etwas teureres Café, wo du dich dann hinsetzt und es laufen lauter Katzen rum. Und die sind auch alle natürlich sehr zutraulich, mögen den Kontakt mit Menschen und kriegen dann aber auch entsprechend natürlich ihre Leckerlis dafür.
Naja, schon klar. Maiden-Cafés gibt es ja da auch noch, wollte ich auch nicht rein. Das war mir zu weird. Das ist dann das, echt für die speziellen, ja, Boys gemacht.
Das ist aber auch echt creepy. Die haben uns auch teilweise auf der Straße dann schon angesprochen und das kam mir ein bisschen komisch vor. Also ich glaube, da muss man einen speziellen Geschmack für haben. Ich will da jetzt nicht zu schnell urteilen, weil wir eben, wie gesagt, nicht drin waren, aber das wäre, glaube ich, auch nicht meine Welt.
Wenn man in Tokio ist, dann soll man sich Shinjuku noch ansehen.
Oh ja.
Recht belebt, kann man sehr viel shoppen und gerade wenn es dunkel wird, ist echt cool mit all diesen Neon-Schriften überall und sieht echt cool aus. Ja, vielleicht nicht gerade zur Rush-Hour, weil da ist es dann sehr, sehr voll. Oder gerade eben zur Rush-Hour, wenn man sich das mal ansehen will, je nachdem, wie man halt drauf ist.
Das ist eben auch der zweitgrößte Bahnhof und da gibt es dann die berühmten Shopping-Hochhäuser, wo auf 12 Stockwerken eben verschiedene Geschäfte sind. Ist auch ganz interessant und da ist dann eben wirklich normales Shopping in Anführungszeichen, also Klamotten und weiß ich nicht, Parfümerien und Seifen und was weiß ich. Also da kannst du den ganzen Tag in einem Hochhaus verbringen und dich durchshoppen, wenn du denn möchtest, wenn du eben nicht so auf das Anime-Zeugs und so stehst, sondern da wirklich mal nach Klamotten Ausschau halten willst und so.
Kann auch mal recht teuer sein. Also die teuren Läden, die gibt's dann da durchaus auch.
Was ich noch unbedingt machen wollte, was ich bestimmt nicht nochmal mache, ist ein Capsule-Hotel besuchen, wo man wirklich in so einem Metallsarg schläft quasi.
Oh. Also das wusste ich von Anfang an, da musste ich ein Bild angucken und dann wusste ich schon so, ja, ich kann mir genau vorstellen, wie das ist, das muss ich mir nicht antun.
Ja, ich habe ja keine Klaustrophobie oder so, aber ich habe mich auch dann doch schwer getan, in diesem Teil zu schlafen. Ich glaube, das ist eine Gewöhnungssache und ich möchte es beim nächsten Urlaub dann vermeiden.
Aber ist es dafür auch spottbillig?
Ja, definitiv. Es ist spottbillig und du hast dann meistens sogar dann irgendwie noch die Möglichkeit, also es ist vor allem dafür gemacht, wenn du deinen letzten Zug nicht mehr kriegst. Es ist vor allem dann dafür gemacht, dass du eben auch Zahncreme und Zahnbürste morgens kriegst und Haargel. Und du kannst dir zum Beispiel kannst du dir aus einem Automaten noch ein neues Hemd drehen und was. Also, dass du eben wirklich da so einen Notfallort hast.
Ja, für die Betrunkenen.
Wenn du nach einer Partynacht nicht mehr nach Hause findest, zum Beispiel, genau.
Und da noch ein Tipp, den ich gelesen habe, nehmt die Kapseln oben, weil wenn dann nachts die betrunkenen Japaner reinkommen und dann da hochklettern, dann ist es ein bisschen besser, wenn die nicht bei euch vorne durchklettern. Also nehmt die zu oberst. Ja, wenn wir hier in Tokio bleiben, ja, dann natürlich das Shibuya Crossing. Ja, war jetzt zwar irgendwie gar nicht so der Mega-Kracher, also so riesig war es dann irgendwie gar nicht. Ja, schon eindrücklich, aber ich hätte es mir irgendwie krasser vorgestellt.
Wir haben uns einen Café gesucht, aus dem man von oben drauf gucken konnte. Ich glaube, das macht es auf jeden Fall nochmal aus. Als ich erst über die Straße gegangen bin, kam es mir auch gar nicht so riesig vor. Aber wenn du dann wirklich von oben drauf guckst, wie viele Autos da durchballern und dann von jetzt auf gleich springen die Ampeln um und 100 Fußgänger die Sekunde überqueren diese Straße, ist schon nochmal cool von oben zu sehen.
Geht da gleich in den Starbucks.
Genau.
Unten müsst ihr bestellen, dann geht ihr dann da mit der Rolltreppe hoch und dann ergattert euch einen der begehrten Plätze da am Fenster und dann könnt ihr aus dem ersten Stock da runter gucken.
Und schaut euch die berühmte Hachiko-Statue an. Diese Legende über den Hund, der seinem Herrchen dann, auch nachdem es irgendwie verstorben ist, noch.
Die habe ich nicht Tag gesehen. Wo war die?
In relativ nah bei der Shibuya Crossing, also gar nicht so weit weg bei der Bahnstation.
Oh Mann.
Ist auch ein beliebter Treffpunkt.
Ich bin sicher dran vorbeigelaufen.
Ist eben einfach eine Statue von diesem Hund.
Ja, Shibuya, wir haben es gesagt, der Disney Shop, der ist auch noch da und sonst auch viele, auch sehr teure Läden gibt es da auch noch, wenn ihr irgendwie eine teure Handtasche kaufen wollt oder so.
Als wir da waren, war gerade eine Kampagne zum neuen Godzilla-Film, also Shin Godzilla war da gerade modern in Japan.
Ja.
Da hatten sie natürlich an einem so einem Hochhaus hochgezogen, eine riesige Figur von Godzilla, also mehrere Geil. Stockwerke hoch.
Okay.
Echt cool.
Cool.
Die haben da immer abgefahrenes Zeug.
Übrigens, jetzt fällt es mir gleich ein zum Thema Handtaschen. In Japan dürft ihr also auch als Mann Frauenhandtaschen tragen. Oder das sind dann Männerhandtaschen da.
Ist mir gar nicht so aufgefallen.
Ja, das sieht man da. Gerade bei den Businessleuten, die haben Handtaschen.
Was wir noch gemacht haben, war einen Tag auf Odaiba verbracht. Das ist eine künstliche Insel, die im Hafenbecken angelegt wurde. Da gibt's die berühmte Rainbow Bridge. Das scheint irgendwie bei vielen so eine Art Markenzeichen zu sein. Das fand ich jetzt persönlich gar nicht so imposant. Aber wir waren dann noch einen halben Tag in Joy Police, einem Themenpark, der sich VR gewidmet hat. Da habe ich auch in meinem eigenen Podcast schon ein paar Mal drüber erzählt, über verrückte VR-Games. Da war zum Beispiel so ein Horrorkabinett, wo man so ein Puppenritual mitmacht und eben die ganze Zeit so ein Oculus Rift auf hat. Das war freigegeben ab 13 Jahren, glaube ich. Und ich bin da rausgekommen und dachte, ich muss weinend in einer Ecke sitzen, mehrere Stunden, damit ich das verarbeitet habe.
Oh shit.
Das war so furchtbar, echt krass.
Okay.
Das ist cool, nehmt das auf jeden Fall mit. Das ist so ein kleiner Vergnügungspark, wie gesagt, auf interaktive Spiele und auf Virtual Reality getrimmt. Zum Beispiel auch mit einer kleinen Achterbahn in-house, wo du dann während der Fahrt auf dem Bügel, mit dem du festgeschnallt bist, Guitar Hero spielst und auf so Leinwänden immer irgendwelche Soli dann abtrimmst. Super witzig.
Okay, cool.
In Tokio hatte ich noch erwähnt, dass es Gaming-Bars zwar gibt, aber die muss man echt suchen. Wir sind durch Zufall in eine reingestolpert, aber dafür war das mega familiär und süß. Also der Typ hatte da selbstgebaute ROMs auf seinem Fernseher laufen, die man anspielen konnte und hatte eben lauter Vitrinen mit abgefahrenem Sammelzeugs drin. Und mit dem konnten wir dann zum Beispiel noch ein bisschen über den Virtual Boy quatschen und solche abgefahrenen Dinge. Also der kannte sich sehr gut aus und das war ein echt gutes Nerdgespräch. Also wenn man das Glück hat, in solche Läden reinzustolpern, dann lohnt es sich.
Das klingt ja cool. Vielleicht mal ein bisschen aus der Stadt raus. Nicht mal so weit weg von Tokio findet man Hakone. Das ist so eine eher ländliche Region. Also wenn man da irgendwie dann den Berg hochfährt, dann hat man das Gefühl schon fast, man sei im Urwald. Und dann hinter dem Hügel gibt es noch einen schönen See. Da war ich auch. Ist ein bisschen pricey mit den diversen Bahnen da auf den Berg hochzufahren. Da oben gibt es dann auch so einen Vulkan und überall kommt halt so Gas raus und es stinkt. Und da kann man sich irgendwie Eier kaufen, die da in dem heißen Wasser irgendwie gekocht wurden. Und wenn man eines isst, lebt man irgendwie 7 Jahre länger oder so. Keine Ahnung.
Ja, ja. Warst du in einem Onsen, also in einer heißen Quelle?
Nee, leider nicht. Ich war schon in so Bädern, aber nicht in einer heißen Quelle leider. Das haben wir dann verpasst. Wir haben es uns vorgenommen, aber wir haben es verpasst. Plus wegen Tattoos und so musst du dann noch die speziellen finden, wo du dann mit Tattoos rein darfst.
Oh, okay, hast du welche? Weil ich habe zum Glück keine, das war kein Problem bei uns dann.
Ja,
aber
ja.
Da stimmt, da muss man drauf achten. Wenn man Tätowierungen hat, dann machen eigentlich nur Kriminelle in Japan, kann man mal so verallgemeinern. Speziell die Badehausbesitzer wollen eben nicht, dass irgendwelche schäbigen Deals in ihren Badehäusern gemacht werden. Und da wird noch heute darauf geachtet, dass du eben nicht mit Tätowierungen in ein öffentliches Onsen kommst meistens.
Auch keine in öffentlichen Bädern halt. Das geht dann ins Gleiche rein. Das gibt's manchmal so in Hotels. War echt cool, hatte ich auch. Dann hast du im obersten Stock so heiße Bäder halt, wo du ein bisschen reinsitzen genau. kannst und so. Das ist echt cool. Ich habe es dann einfach noch so abgeklebt mit so großen Pflastern und so. Und das geht dann. Ja, aber die Hakone war echt schön, muss ich sagen. Mal ein toller Kontrast. Hätte ich eigentlich fast mehr machen sollen, so zu diesem Stadt, Stadt, Stadt. Einfach mal so ein bisschen grün.
Das Hakone steht bei mir auch noch auf der Liste für den nächsten Japan-Urlaub, weil das ja diese alte Zollstation ist aus der Zeit, wo Tokio noch gar nicht die Hauptstadt war, glaube ich. Und da haben sie doch so ein Freilichtmuseum nachgebaut, ne?
Da in diesem Hakone gibt's komisch viele Museen. Frag mich nicht, warum.
Ja, aber das ist genau das. Muss ich auch nochmal mitnehmen. Das soll sehr schön sein, auch zum Wandern dann, weil da wirklich noch ein bisschen was von dieser alten Golden Route oder wie das hieß, diese uralte Handelsstraße ist. Tokaido oder wie die hieß.
Ja, so viel dazu. Vielleicht jetzt mal wieder zurück zur Stadt. Ich war noch in Kyoto, du auch.
Mhm.
Kyoto ist ein bisschen anders als Tokio. Ja, ist noch eine Stadt, aber nicht so städtisch. Irgendwie ein bisschen weniger urban gefühlt.
Ja, da vermixt sich das Ganze sehr mit der Altstadt, finde ich. Also das ist ein schöner Mix.
Ja, es ist traditioneller, ruhiger.
Genau.
Die Gebäude sind nicht so riesig. Entsprechend ist auch halt das U-Bahn-Netz ein bisschen eingeschränkter, aber ist egal. Man kann da auch gut laufen oder ein Fahrrad mieten, geht ganz okay. Ja, das ist ein bisschen so Tokio 2 Gänge runtergeschaltet. Eigentlich ganz sympathisch.
Und da eben viel Zeit in der Altstadt verbringen, ist super schön. Wir hatten das Glück, das wussten wir vorher gar nicht, dass das Laternenfestival gerade war. Und da war, sobald das Licht ausging, die ganze Stadt in so traditionelle Lampignons gehüllt. Und die ganzen Tempel und Pagoden, die wir uns angesehen haben, die waren da alle beleuchtet und offenes Feuer und super hübsch. Das war echt toll. Das haben wir durch Zufall mitgenommen. Also wenn man irgendwie das Glück hat, dass in Kyoto gerade das Laternenfestival ist, dann auf jeden Fall hingehen.
Ja, Geisha-Viertel haben wir hier noch aufgeschrieben. Da in,
genau.
Wie nennt sich das? Gion, glaube ich.
Ja, ganz interessant, weil da eben wirklich noch die stereotypischen, nenne ich sie mal, Geishas rumlaufen, wie man sich die aus den Filmen und aus der Popkultur vorstellt.
Die sind auch recht selten. Und wenn ihr irgendwelche Damen in Kimonos rumlaufen seht, dann nee, das sind sie wahrscheinlich nicht. Das sind einfach chinesische oder japanische Touristen, die den Kimono gemietet haben. Eine richtige Geisha zu sehen, ist gar nicht so einfach und die erkennt man dann vor allen Dingen am ganz weiß geschminkten Gesicht. Hast du eine gesehen?
Bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich eine echte war oder auch Touristen, wie du schon sagst, weil die genießen da ja wirklich noch diese alte Ausbildung teilweise und
ja.
können dann diese spezielle Harfe, deren Namen ich immer vergesse, spielen und diese Spiele, wo man mit dem Kreisel wirft und so. Also wirklich das ganze altertümliche Zeug von der Teezeremonie bis hin zu irgendwelchen Gesängen.
Haben die nicht auch sexuell einiges drauf?
Das weiß ich nicht. Ich dachte, das wäre so ein westliches Klischee, was man denen zuschiebt, aber das gar nicht so stimmt. Da müsste ich ein bisschen recherchieren.
Ja, ich weiß gar nicht. Irgendwie hat es da auch mal eine Gesetzesänderung gegeben, dass die irgendwie da nicht mehr dürfen und dadurch ist dann ihr Status
okay.
ziemlich angehoben worden. Oder ja, da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster. Wie auch immer, wir haben eine gesehen, ganz zufällig, als wir gar nicht mehr damit gerechnet hatten. Wir sind dann zurückgelaufen und waren eigentlich ziemlich für uns, war da nicht viel los auf den kleinen Sträßchen da im Kyoto. Ja, und dann plötzlich ist da einfach eine über die Straße gehuscht. Und dann 2, 3 Blocks weiter dann aber auch gleich wieder irgendwo in der Tür verschwunden.
Ja, da sagst du schon, das ist teilweise recht verwinkelt. Aber das ist schön. Also auch wenn man essen geht, sind es meist kleinere Läden da. Und dann kann man auch mal in so einem Hinterhof verschwinden und kriegt traditionelles Essen noch für einen guten Preis. Das ist cool.
Ja.
Was wir uns da angesehen haben, war vor allem der alte Kaiserpalast. Das ist eine Reise wert. Ein Riesenpalast, der vor Geschichte nur so trieft. Den Affenberg, das war witzig. Das ist ein Berg etwas außerhalb der Stadt. Da laufen Affen frei rum, die man füttern kann. Muss man natürlich höllisch aufpassen, dass sie einem nicht die Kamera klauen, weil das verspielte kleine Biester sind teilweise. Und da gibt es die ein oder andere Regel, auf die man achten muss. Aber ansonsten ist es einfach ein Berg, auf dem die wirklich frei leben. Und das ist schon sehr interessant auch.
Den haben wir nicht gemacht, weil an dem Tag, an dem das geplant gewesen wäre, hat es einfach geregnet wie Sau.
Ja, traditionell angucken muss man sich dann natürlich den Bambushain, den Arashiyama Bamboo Grove heißt der, glaube ich, oder Grove. Das war das Einzige, was mich auf dem ganzen Urlaub ein bisschen enttäuscht hat, weil ich mir das riesengroß vorgestellt habe und im Prinzip ist es aber, sagen wir mal, ein Fußballfeld. Viel mehr braucht man nicht erwarten.
Okay, wow.
Da steht eben sehr hoher und sehr dicker, langgewachsener Bambus und das ist super schön. Das eignet sich für 3-4 Fotos, aber wie gesagt, ich dachte, das wäre so ein richtiger Wald, so ein richtiger Grove eben, wie es der Name sagt. Aber es war recht klein am Ende. Macht aber nichts. Ist auf dem Weg zum Affenberg. Der hat danach dafür die Stimmung gleich wieder nach oben gezogen.
Okay, ja, dann kann man das gleich so verbinden. Allgemein würde ich sagen, sollte man sich die Dinge so sortieren, dass man immer so 2-3 Dinge nimmt, die in der Nähe sind, damit man dann mal so nach Osten geht und dann kann man an einem Tag da 3 Dinge machen und am nächsten Tag geht man irgendwie dann ein bisschen in den Westen oder so, damit man nicht genau. Irgendwie immer hin und her fährt.
Das ist ja generell ratsam für Stadturlaub.
Ja.
Wenn ihr in Kyoto seid, auf jeden Fall irgendwas mit Matcha essen oder Matcha-Tee trinken. Ich hatte einen Matcha-Soft-Eis zum Beispiel, das war super geil. Matcha-Mochi, also es gibt da alles mit diesem Grüntee-Extrakt.
Also da kommt man nicht drum rum. Also das Matcha, das tun die in alles rein. In Süßigkeiten, in Tee sowieso, klar, in Schokolade, in alles.
In Softdrinks, also das war echt super cool.
Wenn man es gern hat.
Und was wir uns noch angesehen haben, ist der Weg der 1000 Tori, heißt es. Das sind traditionell, diese Tori sind eben große Holztore. Die sind in der Shinto-Religion vor allem verwurzelt. Da haben wir uns den Weg der 1000 davon angeguckt. Da läufst du wirklich durch diese 1000 Tore durch. Und das hört sich jetzt 1000. Vielleicht ein bisschen, das sind sogar noch mehr. Also ich glaube, es sind fast 2000.
Oh krass. Ah, das ist der Ort, an dem inspiriert wurde für Star Fox.
Genau, da fliegst du ja auch dann immer durch so Torbögen in dem Spiel. Hier läufst du eben wirklich durch diese Torbögen, die stehen nicht mal einen halben Meter voneinander entfernt. Und das klingt erstmal doof, aber das macht einen wahnsinnig beruhigenden Eindruck, sag ich mal. Gerade auch so diese Optik, was dann alles so am Horizont noch verschwimmt. Du siehst diese Tore eben und das ist quasi, als hättest du nur noch eine rote Masse an Toren vor dir. Und das ist unbeschreiblich, das sollte man auf jeden Fall mitnehmen.
Okay.
Ganz, ganz viele Shinto-Schreine zwischendurch mit tollen Statuen und mit Räucherstäbchen und was weiß ich. Also das ist echt ein cooler Ort, auch wenn man selber nicht religiös ist, bin ich ja auch nicht zum Beispiel, aber das sollte man auf jeden Fall aus kulturellem Grund definitiv mitnehmen.
Okay, okay. Ja, dann vielleicht ein Pendant zum Affenberg, wer sagt, nee, Affen, die sind mir zu frech, ich brauche was Süßeres, das ich besser streicheln kann. Der kann nach Nara gehen, das ist nicht so mega weit weg von Kyoto, ist aber schon kurz eine Zugfahrt. Ja, und da gibt's vor allen Dingen Rehe. Oh, das sind Hirsche. Nee, es sind Hirsche, glaube ich, sind keine Rehe.
Ja, auf jeden Fall so eine spezielle Wildart, die sind da eben heilig. Das merkt man. Also das ist ein bisschen, was man so über die Inder sagt mit ihren Kühen. So ist eben diese eine Wildsorte in Nara und die dürfen da alles. Ich habe zum Beispiel einmal beim Einkaufen eins plötzlich neben mir gehabt. Also die werden da eben von den Touristen vor allem natürlich gefüttert, aber auch die Einheimischen mögen diese Tiere generell sehr gerne. Ich glaube, sonst kann man in Nara nicht leben, dann geht dir das nachher auf den Senkel.
Ja, die sind dann auch überall drauf, irgendwie Merchandising und da und einfach überall Hirsche.
Genau.
Und die kann man da streicheln, die sind auch mega zutraulich, sind eigentlich frei, streng genommen. Aber die sind dann halt immer da so um einen Fleck rum verteilt, vor allen Dingen, weil ja, da gibt's halt Futter und so.
Genau, die wissen eben auch, wo die Touris ihr Futter dann kaufen. Und wenn, sobald du dir ein so eine Packung Deer Crackers oder wie auch immer das heißt, aus so einem Automaten gedreht hast oder von einem Einheimischen gekauft hast, da dauert's nicht lange, dann sind die komplett um dich rum versammelt und werden auch frech. Also die zupfeln dann auch an deiner Jacke rum, wenn du nicht schnell genug nachfütterst. Das ist schon cool.
Und die wissen auch ganz genau, worum es geht. Also die kommen dann zu dir und dann gucken die, schnuppern an deiner Hand, nee, hat nichts zu essen und weiter zum nächsten.
Mhm.
Also die wollen da einfach nur fressen.
Sehr, sehr süß.
Ja, da gibt's natürlich noch Schreine und so weiter, aber natürlich allen voran halt diese Tiere da.
Wir haben uns noch ein Museum dort angesehen, wo, ich weiß gar nicht aus welcher Religion die waren, aber diese Ashuras oder Asuras oder was, diese sechsarmigen Kriegsstatuen waren da ausgestellt. Aber das war leider auch auf Japanisch nur, also da habe ich nicht das meiste von mitgenommen. Und den Tempel mit dem weltgrößten Holzbuddha war es, glaube ich. Also wirklich eine riesige Statue, auch das sehr eindrucksvoll. Tagestrip, hast du gerade schon gesagt, haben wir zum Beispiel noch nach Osaka gemacht, nur um das Osaka Castle, dieses berühmte, einmal anzusehen. Das war auch cool, aber wir hatten dann nicht genug Zeit, um noch mehr in der Stadt zu machen.
Osaka haben wir komplett übersprungen. Wie auch das nächste hier auf der Liste, Hiroshima, haben wir auch überspringen müssen. Da hört man ja immer vom Kriegsmemorial und ich glaube, da gibt es auch noch so ein bisschen Museum dazu. Soll es sehr eindrücklich sein,
genau.
Haben wir leider auch ausgelassen. Du warst aber da, entsprechend kannst du uns ein bisschen drüber erzählen.
Das war das Museum, was ich schon erwähnt habe, wo zum Glück dann auch alles auf Englisch war. Und ich finde das eben ein super interessantes Thema. Ich habe mich irgendwie vor 5, 6 Jahren mal angefangen, ein bisschen für Geschichte zu interessieren. Das war was, was mich in der Schule immer völlig kalt gelassen hat. Aber irgendwie habe ich plötzlich angefangen, ein Interesse dafür zu entwickeln und die Zeit rund um die Atombombe und wie es dann wirklich dazu gekommen ist, dass sie auch eingesetzt wurde, ist für mich persönlich irgendwie so eins der spannendsten Kapitel der Menschheitsgeschichte. Und da war natürlich dann das Museum besonders eindrücklich, eben auch mit den vielen, vielen Schattenseiten und den schlimmen Folgen von dieser Technologie, in Anführungszeichen,
ja,
die da zum Einsatz gekommen ist.
Recht eine bedrückende Geschichte, glaube ich, hat mir auch ein Freund mal erzählt. Also,
oh ja.
Es ist keine leichte Kost da drin, ne?
Genau, da hat man schon die ganze Zeit so einen sehr, sehr schweren, immer schwerer werdenden Kloß im Hals. Dann eben auch dieses, was ich mir unbedingt ansehen wollte, die nennen es auch, glaube ich, den A-Bomb Dome. Ein altes Messegebäude. Das war das einzige Gebäude, was nach dem Abwurf der Bombe in der ganzen Stadt stehen geblieben ist. Und das davor zu stehen und sich das irgendwie so durch den Kopf gehen zu lassen, ne, ist schon irgendwie harter Tobak.
Kann ich mir gut vorstellen. Oh.
Deswegen waren wir danach im semi-berühmten Okonomiyaki Tower, den mir ein Freund empfohlen hat. Das ist ein 4-stöckiges Gebäude, wo wir unsere Laune dann wieder ein bisschen gehoben haben, das sich auf die Zubereitung der speziell in Hiroshima und auch Osaka berühmten Okonomiyaki-Pfannkuchen spezialisiert hat.
Von denen habe ich gelesen. Ich hoffe, die sind gut.
Also in Osaka sind sie vor allem mit Weißkohl und in Hiroshima gibt es eine Variante mit Bratnudeln. Das sind dann so zusammengebaute Pfannkuchen, die du dir ganz traditionell auch selber am Tisch selbst zusammenmixen kannst, wo dir der Koch dann die Zutaten bringt. Das ist sehr, 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 sehr cool. Das ist ein Erlebnis, muss man auf jeden Fall essen. Und ich habe noch immer keinen in Hamburg gefunden. Ich glaube, in Berlin gibt es einen Laden. Ich will das unbedingt wieder essen, das ist sauköstlich.
Oh, okay.
Das Einzige, was mich als Nichtraucher ein bisschen gestört hat, ist, dass du traditionell nach dem Okonomiyaki-Essen das Essen sozusagen beendest mit einer Zigarette oder Zigarre. Das heißt, die Läden sind immer relativ voll geraucht. Das ist nicht unbedingt was für Europäer, okay, aber es gehört dann eben dazu. Ja, also ja. Ich rauche normalerweise nicht, aber dann hat man halt gerade so eine Zigarette weggepafft dann am Essen. Das irgendwie scheint es dazu zu gehören.
Ah, ja, die liebe Kultur. Ja, also das war dann schon ein bisschen der Stimmungsheber nach diesem Hiroshima-Museum.
Genau. Dann auf jeden Fall mitnehmen meinen neuen Lieblingsort auf der Welt, eine kleine Insel vor Hiroshima, die heißt Miyajima. Die ist wunderschön und abgelegen. Zwar auch recht beliebt bei Touristen.
Ja, ich wollte gerade sagen, so diese Geheimtipps, die gibt's ja im Zeitalter des Internets gar nicht mehr.
Ja, aber das zählt schon noch so. Da steht eben dieses eine berühmte Bild, was wahrscheinlich jeder, der nach japanischen Schreinen gegoogelt hat, mal gesehen hat.
Ah, mit dem roten Ding im Wasser.
Genau, das rote Tor im Wasser steht da.
Das gibt's in Hakone im See, da glaube ich auch.
Ja, genau, da ist es ja am See unten an der Mündung und in Miyajima steht es eben dann wirklich im Wasser und je nach Flutstand ist das Wasser mal höher, mal niedriger dran. Das war eben wirklich ein wunderschöner Abend, den wir dann da hatten, wo wir einfach nur am Strand gesessen haben, Sonnenuntergang dann bei diesem Tor im Wasser. Das ist ein unvergleichlicher Anblick. Und da laufen auch Rehe frei rum. Ich glaube, eine etwas andere Art als in Nara, aber das kommt natürlich dann nochmal als Süßheitsfaktor dazu. Abgeschlossen haben wir die Reise dann in Mount Fuji und dem, ich glaube, es heißt das Fuji Village auch am Rande des Berges.
Bist du hochgegangen?
Haben wir eine Nacht, ja, genau.
Ganz hoch?
Mhm. Das war eine scheiß Arbeit und mir taten die Beine höllisch weh.
War krass. Das ist, glaube ich, eine ziemliche Sache. Das Ding ist irgendwie 3700 Meter hoch oder so.
Ja, und du kannst auf die ersten 1500 oder was es sind hochfahren bis zu so einem Basecamp. Und den Rest machst du aber zu Fuß.
Die erste ist, glaube ich, die Station für Amerikaner, sagen sie. Da kannst du fahren.
Schön. Genau. Aber höher kommst du nicht, also egal, was du machst. Und dann waren wir eben 4,5 Stunden sind wir, glaube ich, hochgelaufen und dann nochmal fast das gleiche runter. Ein bisschen schneller geht's dann runter. Ja, ich bin kein geborener Bergsteiger, ich habe mich dann schwer getan, bin aber am Ende dann doch zum Glück noch im Schweiße meines Angesichts oben angekommen. Und es ist natürlich ein geiler Ausblick, aber das ist jetzt was, da bin ich wahrscheinlich dann auf der anderen Seite wieder ein Kulturbanause, weil das hat mich nicht so krass geschockt. Also klar, auf einem Berg hat jeder irgendwie schon mal gestanden, dieser ist zwar wunderschön, Aber ich glaube, nochmal hochlaufen würde ich nicht. Und es gibt auch ein japanisches Sprichwort, was besagt, wenn du einmal auf den Fuji steigst, bist du ein weiser Mann. Wenn du zweimal hochsteigst, bist du ein Idiot.
Okay, ich habe ihn nur von Hakone aus gesehen, also von vorne bzw. von unten. Das ist vielleicht noch fast eindrücklicher, als wenn man oben steht. Ich bin Schweizer, mich flasht das nicht so, wenn ich auf dem Berg oben stehe.
Genau.
Aber so für Holländer oder so wäre das vielleicht mal eine Empfehlung.
Wir sind fast gar nicht hochgekommen, weil 3 Tsunamis irgendwie angekündigt waren und das Wetter so scheiße sein sollte. Aber als wir dann morgens aufgestanden sind und schon dachten, ja, was machen wir denn jetzt den ganzen Tag im Dorf, war das Wetter doch so gut, dass wir hochgestiegen sind. Und dementsprechend ist uns halt der traditionelle Sonnenaufgang, den man eigentlich mitmachen soll, entgangen. Aber wir waren dann doch noch oben auf dem Gipfel wenigstens. Und dann abends in einem sehr, sehr gemütlichen Onsen, also in einer heißen Quelle, um uns die Muskeln zu entspannen, weil wir haben echt jeden Millimeter im Körper gemerkt. Also das ist schon Arbeit. Du bist immer so in einem Mix aus sehr steilen Treppensteigen, dann wirklich mal ein Stück kraxeln und dann wieder Treppensteigen. Und das Treppensteigen hat mich fertig gemacht.
Vor allen Dingen runter machen sie dich fertig.
Runter ist nochmal was anderes, da hatte ich zum Glück festes Schuhwerk, da hatte dann der Christian, mit dem ich da war, eher so die Probleme, der hatte leichtere Schuhe. Da rutschst du quasi die ganze Zeit auf so einer Schotterpiste runter.
Oh.
Denn wie alles in Japan ist natürlich auch der Mount Fuji sehr stark durchgeplant und optimiert. Das heißt, du gehst einen anderen Weg runter, als du hochgehst.
Und ich glaube, er hat überall so Pfosten mit so WLAN-Antennen noch.
Zumindest war oben drauf eine Pokémon-Arena, ja.
Ah, okay, nicht schlecht. So, jetzt würde ich meinen, so langsam hinten raus noch so ein kunterbunter Mix mit so ein paar kleineren Dingen, die wir den Zuhörern, Zuhörerinnen da draußen noch mit auf den Weg geben möchten.
Gerne.
Es ist einfach sehr vieles sehr klein da. Also die Hotelzimmer sind eher klein, außer man mag es dann teurer. Für mich war das nicht so ein Problem, weil ich gehe da duschen und schlafen und dann ist das ganz okay. Hm. Für klaustrophobische Leute oder ja sonst Leute, die Mühe damit haben, einfach, dass ihr das wisst, da ist halt einfach alles kleiner.
Je nachdem, mit wem man reist, das ist vielleicht nicht so romantisch, wenn du jetzt mit der Freundin da bist, aber ich war ja mit einem Kumpel da und wir haben dann
viel... Das war extra romantisch.
Nee, ich meine, also klar, Hotelzimmer ist natürlich super dann, aber nicht so romantisch ist das, was wir gemacht haben. Wir waren nämlich oft dann in Jugendherbergen, die gibt's da sehr günstig.
Ah, nee, wir waren in Hotels.
Wie du schon sagst, wir haben da ja wirklich nur geschlafen, geduscht und waren dann wieder den ganzen Tag in der Stadt. Also dementsprechend war natürlich so ein Gruppenschlafraum für uns optimal. Wir sind abends nach Hause gekommen, haben noch ein bisschen gequatscht oder auch gezockt dann gegeneinander oder miteinander oder wie auch immer. Haben noch ein bisschen Fernsehen geguckt vielleicht im Aufenthaltsraum und haben dann eben in diesen Gruppenschlafräumen die Nacht verbracht. Das war sehr, sehr günstig. Und das Geld, was wir da eingespart haben, haben wir dann auf der anderen Seite wieder ausgegeben, wenn wir uns abends mal was gegönnt haben und in einem klassischen, ja, so die japanische Variante von Bed and Breakfast nennt sich Ryukan.
Ah ja.
Es ist wirklich noch ein sehr traditionelles Gasthaus, wo du dann eben wirklich noch deine traditionelle Tatami-Matte abends ausrollst und dein Bett selber machst.
Ja,
das war auch sehr schön. Genau, so hatten wir dann eben den Kontrast aus sehr günstig schlafen, wo man wirklich abends nur ins Bett fallen möchte und dann eben auch mal was gönnen. Das ist cool, das kann ich weiterempfehlen.
Wobei ich schon sagen muss, also dafür, dass man dann da auf so einer Matte schläft, sind die verhältnismäßig sehr teuer.
Ja, das stimmt, aber das sind meist eben auch wirklich so richtig alte Gebäude noch mit Holz vor den Fenstern und was. Also da nimmt man so ein bisschen das Ambiente noch mit, finde ich.
Aber dieses Traditionelle lassen sie sich da also durchaus bezahlen, das muss man einfach
wissen.
Das ja. Wir waren in APA Hotels, waren wir oft, das ist eine große Kette da, die ist relativ günstig, ist glaube ich vor allen Dingen auch für so Business-Leute ausgelegt, die einfach schnell dann irgendwo mal in der Nacht sind oder auch wieder so die bisschen bessere Variante dieser Kapselhotels für die Betrunkenen, die abends nicht mehr heimkommen, das ist APA Hotel. Aber war echt gut. Also ihr müsst da keine Angst haben, ihr habt da nicht irgendwie alles nur Betrunkene da drin oder so. Überhaupt nicht, nee. Das war so der Punkt zu Hotels, den ich jetzt hier auch noch schnell hier anfügen möchte.
Wo du jetzt natürlich betrunken sagst, dann muss ich natürlich einmal schnell noch erwähnen, dass mir Clubben gehen oder Discoabende in Japan leider überhaupt nicht gefallen haben. Also ich bin hier schon kein echter Disco-Typ, wenn, dann suche ich mir dann eher so ein bisschen in die Richtung Rock- und Grufti-Musik was raus und das ist natürlich schwierig zu finden, dann wenn du einfach nur die erstbeste Disco nimmst in Japan, das gebe ich zu. Aber trotzdem hat mich da schockiert, in Anführungszeichen, dass die Lieder überhaupt nicht ausgespielt werden. Die spielen 30 Sekunden irgendwas an, 90% der Lieder sind japanisch. Die Crowd rastet vollkommen aus, sie tanzen wild umher und Dann wird aber das nächste Lied sofort da reingespielt. Also das ist sehr, sehr anstrengend für mich gewesen. Das muss man, glaube ich, lieben oder hassen. Und für mich war es gar nichts.
Ah, okay, ja, habe ich jetzt auch ausgelassen. Aber so wie das klingt, habe ich da nicht so viel verpasst.
Da haben wir lieber einmal dieses traditionelle, verdammt, wie hieß das denn jetzt noch? Wenn man sich in so ein kleines Separé in einer Bar setzt.
Karaoke-mäßig.
Nee, das haben wir auch gemacht, aber das fand ich auch gar nicht so spektakulär. Das ist eben mehr wie SingStar spielen. Aber beliebt ist vor allem bei Arbeitskollegen nach der Arbeit in so ein kleines Separé in einer Bar zu gehen und da eben für einen Festbetrag eine Flatrate an Bier und Sake zu bekommen. Der Kniff an der Sache ist aber, dass auf dem Tisch ein Tablet liegt, wo du dir kleine Snacks für ein paar Yen bestellen kannst. Und je betrunkener du wirst, desto mehr von diesen Snacks willst du natürlich auch essen. Also das war sehr, sehr cool. Sowas dann lieber mal machen. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert.
Was ich noch spannend finde, also die haben da gutes Bier, muss ich sagen. Ich war positiv überrascht. Auch Craft Beer kommt da auf, da haben sie auch ein paar gute. Aber die trinken lustigerweise oft eine Form von Alkohol mit Wasser verdünnt. Und dann noch Eis rein und vielleicht so eine Zitronenscheibe und fertig.
Ja, schmeckt so in die Richtung Softdrink schon fast.
Gut. Und das trinken die da anstelle von Bier. Und wenn sie dann irgendwann auch selber mal merken, dass es eigentlich gar nicht gut schmeckt, dann kippen sie sich manchmal noch so einen sauren Softdrink mit rein und vermischen das dann so. Ich habe das mehrfach gesehen, ich habe es auch probiert und ich musste echt sagen, so, warum ist das so viel billiger? Aber bestellt euch doch ein Bier, das schmeckt wenigstens nach was. Also
An den Automaten, wie gesagt, in den Jugendherbergen, da gibt es natürlich dann keine echte Bar, da gab es Automaten. Und da kosten Bier, ich würde mal sagen, so umgerechnet 3 Euro. Und dieses Zeug, was du beschrieben hast, gab es aber für einen.
Ah,
also,
okay.
Das ist schon eine Kostenfrage, glaube
ich. Ich weiß nicht
mehr,
wie das heißt, irgendwas mit Schuh am Ende, aber das ist ja nicht so eindrücklich, weil Schuh ist einfach Alkohol. Ja, übrigens, diese Automaten, wenn wir jetzt gerade noch bei Bars und Ausgehen und Clubs und so sind, also Automaten gibt es auch überall für Getränke.
Und das ist
so
toll.
Da kann man nicht überall Alkohol rauslassen, das nicht, das gibt es in Hotels und Lokalitäten und so. Meistens halt Softdrinks und komische Tees und Energy-Drink-Varianten und Pokémon-Fruchtsäfte und so, die gibt es überall.
Ich stehe ja total auf Softdrinks und ja, die gibt's wirklich überall. Also an jeder Straßenecke kannst du dir einen Softdrink holen. Das war natürlich für mich ein Highlight. Ich habe auch alles Mögliche ausprobiert. Sehr viel cooles, abgefahrenes, viel zu süßes Zeug dabei.
Oh ja, und ein paar echt hässliche Dinge. Ich hatte ein paar Mal Pech.
Ja, ja.
Und es gibt da eine ganz eigene, nur Japan-exklusive Coca-Cola Zero-Variante, die dir angeblich beim Fettverbrennen hilft nach dem Essen. Ich glaube, ich habe da mal ein Foto gepostet oder noch nicht gepostet.
Ich
guck mal in meinen Twitter-Feed, dann @inrumpo, dann poste ich da das mal noch.
Ja, da sei nochmal lobend erwähnt, dass das mit der Umweltverschmutzung halt einfach funktioniert in Japan. Ich weiß nicht, wie die das machen. Es gibt keinen Pfand.
Es gibt keine Abfalleimer, nirgends.
Genau, es gibt keinen Pfand und es gibt keine Abfalleimer. Du nimmst deinen Müll mit nach Hause und wirfst ihn da weg und es funktioniert in diesem Land. Und wenn du dann irgendwie in Spanien bist und siehst, dass da irgendwie selbst am Strand über Müll rumliegt, das ist schon irgendwie, es muss irgendwas mit der Mentalität sein, weiß ich auch nicht.
Ja, ich weiß auch nicht.
Das war jedenfalls echt toll.
Noch ein weiteres kleines Kapitel, das ich noch aus aktuellem Anlass ansprechen will, ist Nordkorea, der große Feind der Japaner und eigentlich Feindbild von mehr oder weniger jedem hier, ist aktuell gerade so ein Thema. Also je nachdem, wann du diesen Podcast hier hörst, informier dich vielleicht schnell, wie es da drüben gerade aussieht. Weil als ich da war, haben die halt auch so Raketen über uns geschossen und die haben dann auch so SMSen verteilt, die haben da so ein Notfallsystem, da bekommst du als Japaner automatisch eine SMS, wo dann drin steht, ja, geh in ein Gebäude und so. Das war dann halt nicht so geil. Ja, guckt euch das vielleicht zuerst mal an, wie das da gerade läuft.
Ja, wenn man vor sowas große Angst hat, dann ist das auf jeden Fall ein Faktor, das stimmt.
Ja, Problem kann dann vor allen Dingen halt auch der Flug sein. Also aktuell evaluieren ja Fluggesellschaften auch gerade die Strecken irgendwie zu ändern oder vielleicht wird sogar mal was gecancelt oder so. Also guckt euch einfach zuerst schnell die aktuelle Lage an, wie auch immer das
Auswärtiges Amt oder sowas berichtet da eigentlich mal ganz gut.
Guckt da mal rein, die haben ja meistens auch so Internetseiten und so, da könnt ihr oder könnt mal anrufen. Tut das einfach. Ich glaube, die 2 Minuten, die ihr da investiert, die werdet ihr nicht bereuen.
Und wenn es nur zur eigenen Absicherung ist.
Ja, was ich eigentlich ein bisschen vermisst hätte, wäre so Cosplay-Zeug. Also hier sieht man ja manchmal Cosplayer an Events und dann irgendwie bekommt man gesagt, ja, das ist bei uns leider noch so klein und ja in Japan und da bin ich da und keiner läuft da so rum. Die Japaner sehen alle gleich aus, die haben dunkle Hose an, ein hellblaues oder ein weißes Hemd und dunkle Schuhe und dann laufen sie zur Arbeit mit der Handtasche oder mit einem Aktenkoffer fertig. Und die Frauen, die unterscheiden sich noch so ein bisschen, aber irgendwelche schrillen Figuren sieht man da fast nicht.
Ja, da muss man eben die richtigen Ecken kennen. Shinjuku und Harajuku sind da eben so berühmte Stadtteile für, dass man da ein bisschen flippigere Sachen und auch mal Jugendmode sieht und nicht eben die Hemden, die du angesprochen hast. Und dann gibt's eben diese eine Brücke der Cosplayer, nennt die sich wohl, oder Cosplay Bridge oder wie auch immer. Da stehen dann eben Tag und Nacht die wirklichen Cosplays, wie wir sie auch von Messen kennen, rum, die ihre Lieblingscharaktere nachempfunden haben. Ja, es ist eben auch da eine Szene. Und klar, die ist ein bisschen größer, aber die trifft sich eben auch da auf Messen und nicht auf der Straße irgendwo. Also da muss man jetzt nicht mit dem Gedanken nach Japan fahren, dass man am Flughafen schon von irgendeinem Pokémon-Darsteller begrüßt wird.
Ja, ist mir einfach mal so aufgefallen, vielleicht auch für dich da draußen, wenn du das hörst und irgendwie solche Erwartungen hast, dass du dann halt auch gleich weißt, was dich da erwarten könnte oder dann halt eben nicht.
Wenn es dich interessiert, vorher eben die passenden Orte dafür raussuchen, gibt es genug von, wenn man denn lang genug sucht.
Dann noch so ein kleines Kapitel, das wir hier auch noch einfügen sollten. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so schlecht, wenn man in einem fremden Land ist, soll man sich auch ein bisschen anpassen. In Japan werden drei Dinge großgeschrieben, gutes Benehmen, Anstand und Manieren. Also ist eigentlich dreimal das Gleiche. Entsprechend soll man da ein bisschen wissen, was da geht, was da nicht geht. Wir haben da ein paar Punkte aufgeschrieben. Also, was auch mal ganz wichtig ist, sich nicht öffentlich die Nase putzen. Also, wenn du halt wirklich müsstest und nicht kannst, musst du irgendwie auf die Toilette dir die Nase putzen oder sonst einfach dieses halt, ja, das hört man dann da halt, aber nicht die Nase putzen.
Das, was bei uns eher ein bisschen als eklig oder was wahrgenommen wird, wenn man die ganze Zeit so hochzieht, den Schnotz, das macht man bei denen dann besser, als dass man es ins Taschentuch rausschneuzt.
Das muss man halt einfach wissen. Dann im öffentlichen Verkehr gibt es auch noch so Regeln, nicht essen, nicht trinken, außer, habe ich gesehen, auf längeren Strecken, also dann so Fernverkehr, da ist das okay, aber jetzt in der U-Bahn oder so, da nicht essen, nicht trinken. Eigentlich auch nicht telefonieren und wenn man telefonieren muss, dann in der Bahn auf längere Strecken, dann gehen die in die Zwischenabteile raus. Und in der U-Bahn, dann drehen die sich so weg und halten so die Hand davor und dann so ganz so leise, so. Also das ist überhaupt nicht wie bei uns, wo einfach jeder so mit dem Telefon rumläuft.
Ich finde das aber irgendwie total toll. Das ganze Land ist höflich und hat Respekt voreinander.
Spielen und so natürlich darf man in der U-Bahn, ist ja klar, aber da halt auch einfach Ton aus. Oder Kopfhörer benutzen und die dann auch leise genug stellen, dass die nicht irgendwie durchdrücken. Das wäre so die U-Bahn-Geschichte.
Wie schon erwähnt, ist ansonsten eben sehr, sehr viel durchstrukturiert und funktioniert dann eben dementsprechend auch. Also sollte man sich selber auch ein bisschen da reinfügen und dazu gehört dann zum Beispiel, dass du eben nicht im Gehen in der Stadt auf dem Bürgersteig isst oder trinkst. Also so der typische Berliner Döner im Gehen ist eben nicht drin. Ja, einfach weil natürlich niemand in dich reinlaufen will und dann den ganzen Frack voll haben mit deinem Essen oder Getränk oder wie auch immer. Ebenso ist es auch mit Rauchen. Also in der ganzen Stadt und überall in Parks und wo auch immer. Es gibt immer Raucherbereiche, in denen du rauchen kannst. Oder eben auch entsprechende Gastronomie, wie schon eben angesprochen, die Okonomiyaki-Läden ganz präsent.
Aber öffentlich rauchen ist nicht erlaubt, ne?
Nee, nur wenn halt wirklich irgendwo so ein Schild steht, wo oben dann eine Zigarette dran ist, dann meistens erkennst du es aber auch. Also gerade in Tokio sitzt da immer jemand und raucht mindestens einer.
Das finde ich irgendwie eindrücklich. Also ich bin ja nicht Raucher, aber das finde ich dann irgendwie doch ein bisschen krass.
Ja,
dass man auch draußen so in eine spezielle Zone reinstehen muss, um zu rauchen.
Aber dafür hast du natürlich auch keine einzige Kippe auf dem Fußboden dann wiederum. Also es trägt zur Sauberkeit schon bei irgendwie.
Aber lustigerweise in sehr vielen Lokalen drin wird dann wieder geraucht. Also mir wäre es eigentlich lieber, wenn man draußen mehr rauchen dürfte, aber dafür drinnen weniger.
Ja, oder auch so in Arcades wie eben schon gewohnt, da wird es jetzt für mich auch nicht unbedingt hingehören.
Da gibt es teilweise aber auch Raucher- und Nichtraucher-Etagen. Da kann man sich so ein bisschen helfen. Aber ja, für Raucher ist Japan eigentlich ein bisschen doof.
Was du auch nicht machen solltest, ist mitten im Gehen stehen bleiben, sodass derjenige, der hinter dir läuft, in dich reinrennt. Ich bin auch ein schneller Geher und ich weiß es sehr zu schätzen, dass es in Japan fast alle sind. Und wenn du dann eben dieses typische, oh, rechts finde ich was interessant, ich bleib mal gerade stehen, dann hast du wahrscheinlich den Typen, der hinter dir geht, mitten in deinen Hacken stehen. Und das gilt als sehr unhöflich.
Ja. Dann auch noch wichtig, guck auf den Boden beim Einsteigen. Wir haben das schon kurz besprochen in Züge und so weiter. Da gibt es manchmal so spezielle Wege, wie man anstehen muss, um dann in die U-Bahn reinzukommen, ja, halte ich einfach daran. Dann bei den Rolltreppen auf der Seite stehen und eine Seite frei lassen. Ich würde jetzt gerne sagen, auf welcher stehen und auf welcher halt überholen. Aber das ändert sich manchmal. Also ich weiß, dass es in Kyoto und in Tokio zweimal unterschiedlich war.
Ja, einfach den örtlichen Gepflogenheiten anpassen. Eine Seite ist eben freizuhalten für Leute, die es eilig haben, die hochjoggen dann teilweise wirklich. Also schon interessant.
Ja, ich glaube, sonst kann man nicht mehr so viel falsch machen. Steck deine Stäbchen nicht in den Reis. Ja.
Ja, aber das sind so Sachen, also ich glaube, wenn man den öffentlichen Tagesablauf der Menschen nicht verletzt, dann habe ich so die Erfahrung gemacht, dass einem als Tourist eigentlich alles verziehen wird. Also ja. Klar, es gibt diese Regeln, was du schon sagst, die Stäbchen nicht ins Essen stecken, weil das macht man irgendwie nur auf Beerdigungen oder weiß ich nicht. Es gibt noch so ein paar andere Sachen. Du gibst dir zum Beispiel das Essen nicht mit Stäbchen weiter. Das ist auch so ein Ding, was nur bei Shinto-Ritualen gemacht wird. Aber ich glaube, wenn das ein Tourist macht, da lachen die eher drüber, als dass es wirklich jemanden beleidigt.
Ja, wenn die dich überhaupt bemerken. Also ich hatte das Gefühl, du wirst da sehr ignoriert quasi. Also du bist denen eigentlich relativ egal, obwohl du da recht exotisch bist. Aber die kümmern sich nicht so um dich im Restaurant. Also die anderen Restaurantbesucher, denen ist eigentlich ziemlich egal, dass du auch noch da drin sitzt.
Das stimmt, das habe ich auch so wahrgenommen.
Du bist da also nicht so wie im Zoo. aber nichtsdestotrotz, die helfen dir auch sehr gerne, wenn sie dann irgendwie sehen, dass du irgendwas nicht verstehst oder so. Dann kommt ab und zu gern mal einer, der dir dann helfen will.
Am besten kein Trinkgeld geben, das gilt als unhöflich. Das sollte man vielleicht sogar als Tourist beachten.
Ja, ich denke, ansonsten hätten wir so das Gröbste an Benehmregeln abgehandelt. Das soll eigentlich schon reichen.
Denke
Guckt auch. Einfach mal, wie es die anderen machen. Macht's ähnlich. Benutzt euren Verstand, seid kein Arsch und dann kommt das eigentlich recht gut. Ja, hier am Ende oder gegen Ende will ich auch noch schnell einen Geheimtipp einbauen. Hätten wir eigentlich auch beim Shopping machen können, aber hat so irgendwie nirgendwo reingepasst. Viele wissen es nicht, aber Japan produziert den besten Jeansstoff der Welt. Vielleicht nicht unbedingt die besten Jeans, aber den besten Jeansstoff. Entsprechend kauft euch eine japanische Jeans. Und zwar nicht einfach eine Jeans in irgendeinem japanischen Laden, sondern guckt wirklich drauf, eine japanische Jeans.
Es ist witzig, dass du das jetzt gerade sagst, weil ich wusste das überhaupt nicht, aber mein Kumpel hat sich auch mindestens eine, ich glaube sogar zwei gekauft, also da scheint was dran zu sein.
Ja.
Ich habe das nicht in Frage gestellt in dem Moment, aber da scheint was zu sein, ja.
Wenn ihr nicht wisst, wie, wo, was, googelt mal Japan Blue Jeans, japanbluejeans.com. Die produzieren, wie es der Name halt sagt, vor allen Dingen Jeans, cool. Vor allen Dingen für Männer. Auch noch neben Hosen halt noch ein bisschen anderes Zeug, aber halt vor allen Dingen Hosen. Gibt nicht so viele Geschäfte davon. In Kyoto gibt es zum Beispiel eines. Geht da rein, dann kauft ihr euch da eine anständige Jeans. Gibt eigentlich nur Jeans in dem Laden, nur für Männer. Gibt verschiedene Farben, verschiedene Stofffestigkeiten und Schnitte und alles. Und super, nicht ganz günstig, aber die Jeans, die habt ihr dann irgendwie 10 Jahre lang. Holt euch noch so eine und dann noch tax-free und dann ist das gut. Noch was ganz Kleines, ich will es ja nicht unnötig in die Länge strecken, aber so oft macht man ja nicht den großen Japan-Podcast, entsprechend erwähne ich das ja auch noch, weil mir das aufgefallen ist. Ich habe ja immer mal gerne ein bisschen TV so durchgesappt, so was kommt hier, ich habe ja eigentlich nichts verstanden, aber es war einfach interessant zu gucken. Die haben das sehr oft so Reaction-TV, also den Schund, den man eigentlich heute so aus YouTube kennt, also dass irgendwelche YouTuber zu irgendwelchen anderen Videos reacten und das dann so quasi als eigenen Content verkaufen wollen. Das gibt's in Japan im TV und scheinbar schon ein bisschen länger. Das ist da relativ normal. Also das, was läuft und du siehst so irgendwie eingeblendet in der Ecke so die Köpfe der Hosts der Sendung und siehst da einfach so ihre Reaktionen zu dem, was halt da gerade läuft. Und das fand ich mega abstrus, aber das ist da recht normal.
Das fand ich auch ziemlich seltsam, eben auch, weil dann die Gäste immer so overgeacted haben, nenne ich es mal. Also so wirklich völlig überzogene Mimik drauf hatten. Aber das scheint das zu sein, was man da dann sehen möchte, wie der entsprechende Star eben auf ein Video über irgendjemanden, der da was kocht oder was reagiert.
Ja.
Bisschen komisch.
Ich habe das mal nachgeguckt, was damit auf sich hat. Und das wurde teilweise noch so mit diesen Konservendosenlachern, die wir eher kennen, in Verbindung gebracht. Also es soll quasi dem Zuschauer so ein bisschen helfen zu erkennen, wie er jetzt gerade auf die Szene reagieren soll. Also man kann sich dann so ein bisschen da in der Ecke abgucken, ob jetzt das gerade lustig hätte sein sollen und dann könnte man noch mitlachen oder so.
Ja, schon ein bisschen komisch. Was uns aufgefallen ist, ist, dass Olympia scheinbar sehr, sehr heilig ist. Also auf fast allen Sendern und überall auch in den Cafés und auf der Straße wurden die Olympischen Spiele übertragen.
Ja, jetzt kommt ja, glaube ich, 2020 wieder was, ne?
Oh, und ich wollte 2020 wieder hin, oha.
Ja, was sollte man sonst noch wissen? Ah, fällt mir gerade spontan noch ein, ihr seht da viele Leute mit Gesichtsmasken und ihr werdet euch dann fragen, warum sind die alle irgendwie verseucht? Ist irgendwas ausgebrochen? Nee. Was hat das auf sich? Ja, es hat schon mit Krankheit auch ein bisschen zu tun, aber nichts Schlimmes, meistens Erkältung und zwar beide Wege, also man zieht sich das Ding an, dass man nicht erkältet wird oder dass man nicht angesteckt wird von anderen. Aber man soll sich das auch anziehen, wenn man selber erkältet ist, dass man andere Leute nicht ansteckt. Plus ein weiterer großer Grund, der eher in der, ich sag jetzt mal, jüngeren Vergangenheit dazugekommen ist, ist Heuschnupfen. Das soll irgendwie auch gegen Heuschnupfen helfen. Verdeckt zwar die Augen nicht, aber irgendwie scheinbar soll das helfen.
Ist eben auch wieder ein Ding der Höflichkeit. Man ist nicht in der nächsten Zombie-Apokalypse gelandet.
So, jetzt haben wir aber die kleineren Dinge auch hinter uns und jetzt wechseln wir mal rüber in ein Fazit.
Sind wir schon der längste Game Talk aller Zeiten?
Ja, das wird der längste Game Talk aller Zeiten, ja.
Ja, dann schnell zum Fazit.
Sebastian, Fazit Japan-Urlaub. Was kannst du da, wenn du das zusammenfassen möchtest, so pro, contra, gut, schlecht, was bleibt dir da gerade noch so hängen?
Also wenn ich es in einem Satz zusammenfassen soll, dann ist es dieser für mich wahnsinnige Mix aus 1000 Jahre alter Kultur und auf der anderen Seite Hightech und technischem Fortschritt und Elektronisierung und Modernisierung.
Und zwar nebeneinander oft.
Nebeneinander. Neben dem Tokyo Tower zum Beispiel, der lange Zeit der hohe Fernsehturm war und wo unten drin Fanshops für One Piece sind, ist ein kleiner Shinto-Schrein und ein kleiner Wald und ein Bachlauf. Das sieht aus wie aus einem Bilderbuch und das geht da eben einfach Hand in Hand, selbst in Tokio.
Ja, damit hast du den Nagel ziemlich auf den Kopf getroffen. Da kann ich gar nichts dran irgendwie aussetzen. Das kann ich nur absolut unterstreichen. Was mir noch aufgefallen ist, halt, es ist alles sehr japanisch. Haha, Überraschung. Man merkt schon, das ist ein Inselstaat. Das fühlt sich da schon so ein bisschen isoliert an. Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass sich die da so groß bemühen wollen, was dran zu ändern. Also die Angebote, Werbung, alles. Es ist einfach alles für Japaner gemacht.
Das stimmt definitiv. Was wir aber als Erfahrung gemacht haben, ist, wann immer es Leute beruflich brauchen, sprechen sie auch mindestens akzeptables, in unserem Fall sogar immer gutes Englisch. Nur auf der Straße, wenn man Leute anspricht. Ich glaube, da kann es sein, dass man wirklich dann noch Leute erwischt,
die
dich ganz klassisch annicken und yes, yes sagen. Und das ist meistens ein Zeichen dafür, dass sie absolut nichts verstanden haben. Also wenn du eine Frage stellst, dann immer zweimal nachfragen am besten.
Ja, zwei verschiedene Leute fragen vielleicht. Ja, das mit dem Englisch, das schwankt wirklich sehr stark. Ich würde mal sagen, der Durchschnitt, so auf den Durchschnittsjapaner, ziemlich grottig. Wenn man in Shops ist, ein bisschen besser. Cafés habe ich zwischen gut und fast gar nichts auch alles erlebt. Besser ist es dann irgendwelchen Büros am Bahnhof, irgendwelche Ticket-Office und so, da ist dann wieder gut, Flughafen und so auch, alles okay. Also man kommt schon durch und man hat noch Hände und Füße und wenn man in ein Restaurant geht, hat es ja oft Bildchen. Viele Restaurants schreiben ihre Sachen halt auf Japanisch, in japanischen Zeichen und dann kann man es nicht mal lesen, aber dann hat es immerhin Bildchen und dann kann man ja aufs Bildchen zeigen und so und das reicht oft.
Was mir gerade dazu einfällt, wo du es sagst, was ganz populär ist, ist eine Auslage vorne, quasi wie eine Vitrine in dem Laden.
Die Plastikspeisen, ja.
Wo das Essen fachmännisch von extra Shops in Tokio hergestellt wird als Replika.
Ja.
Wo die Köche ihr Essen quasi fotografieren und hinschicken und dann wird es in Plastik nachgebaut. Und dann kannst du drauf zeigen als Tourist und siehst vor dir schon die Nudelsuppe, die du gleich essen möchtest.
Und das sieht sogar teilweise mega echt aus, ist aber aus Plastik. Und ja, die Idee ist halt so eine Auslage, eine Art Werbung, aber halt als Plastik, dass man es nicht jeden Tag neu machen muss und das länger schön aussieht. Ja, also diese Isolierung, die wollte ich ja doch schon noch erwähnt haben, weil sie mir aufgefallen ist. Ich hätte jetzt gedacht, so 2017 ist das doch irgendwie langsam mal durch, aber das gibt es da halt doch durch noch. Ich glaube, die sind auch ein bisschen scheu, hat mir auch ein Japaner gesagt, sie seien scheu und das glaube ich dem auch, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Mhm. Aber sie sind sehr höflich und sehr freundlich, wenn auch ein bisschen unpersönlich, klar wäre ich vielleicht auch, aber höflich und freundlich sind sie allemal, sehr sogar.
Ja, die Abgeschiedenheit, wie du schon sagst, das kann man natürlich nicht abweisen, also gerade auch in den Medien, die ja bei uns mittlerweile eigentlich fast immer eine Sprachauswahl haben und mindestens auf Englisch und mindestens mit Untertitel vorhanden sind. Das hast du da gar nicht. Und auch in der Popkultur, gerade was natürlich den J-Pop angeht, du hast eben nur japanische Musik.
Ja,
und
ja.
Das hat sich bei mir eben dann auch in der Disco nochmal wieder gespiegelt. Da ist es genauso. Da hört man auch vielleicht zwischendurch mal irgendwie einen Song, der einem bekannt vorkommt, weil er hier auch mal im Radio lief, irgendein David Guetta-Kram oder so. Aber ansonsten hast du halt japanische Musik.
Dann, was ich auch noch hier im Fazit nochmal schnell unterstreichen will, die ganze Shopping-Geschichte hat sich dann schon etwas in Grenzen gehalten, halt auch wieder bedingt durch alles Japanisch. Man kann dann halt das Zeug nicht lesen, plus Stromnetz, plus Region Locks. Also das Nerd-Shopping, ja, die Freude kann da schon mal getrübt werden, muss man einfach wissen. Wenn man aber auf Figürchen steht, die haben ja keine Region Locks und keine Sprachausgabe und brauchen keinen Strom, dann ist man da absolut im Himmel.
Ja, gerade was das Shopping angeht, muss ich dir da ein bisschen widersprechen. Also ich persönlich hätte da wahrscheinlich einen zweiten Koffer noch voll laden können, wenn ich einen dabei gehabt hätte.
Okay, also wenn ihr explizit shoppen wollt, schreibt vielleicht besser den Dodo an. Der kann euch da noch ein bisschen mehr helfen als ich wahrscheinlich. Ja, daraus abgeleitet würde ich sagen, ich kann Japan als Urlaubsziel mega empfehlen. Mhm. Ich kann Japan als Nerd-Urlaubsziel halt so eingeschränkt empfehlen. Es
bedingt,
wird wahrscheinlich die Destination Nummer 1 sein für Nerdferien. Aber wenn ihr nur wegen Nerdzeug wohin fahren wollt, dann, ich weiß nicht, ob sich das da lohnt, 12 Stunden da in Flieger zu sitzen und da hochzufliegen.
Ich wüsste aber auf der anderen Seite auch nicht, was ich mehr empfehlen würde. Ich war jetzt zwar auch in Rom in einem Videospielmuseum, das sehr cool war, aber im Vergleich zu Japan ist es
ja,
halt
nee,
ein
nee, nee,
Fliegenschiss.
Da gibt's nur Japan, ist schon klar. Aber was ich eigentlich damit sagen will, wenn ihr dahin geht, geht nicht nur wegen den Animes und den Mangas und den Figürchen, sondern geht auch noch ein bisschen wegen dem kulturellen Zeug, guckt euch noch was Grünes an oder so. Ich glaube, das sollte man dann schon machen. Ich glaube, dann gewinnt man noch mal einiges dazu.
Definitiv.
Ja, dann noch hinten raus als letztes. Dodo, du hast hier noch ein gutes kleines Kapitel angefügt. Ich finde die Idee gar nicht mal schlecht. Und das ist unser Wunschzettel für unseren nächsten Japan-Urlaub, wenn es den denn geben wird. Was steht da bei dir drauf?
Also bei mir muss es den auf jeden Fall geben, weil ja Nintendo gerade einen eigenen Theme-Park baut. Den muss ich mir natürlich angucken, wenn er 2020 aufmacht. Aber ansonsten wurde mir noch empfohlen, mir eine Roboter-Burlesque-Show anzusehen. Das soll wohl sehr abgefahren sein, wo irgendwelche Roboter dann Cancan tanzen und sowas. Eulencafé haben wir schon angesprochen, weiß ich nicht, muss ich mich nochmal informieren, ob das vielleicht wirklich Tierquälerei ist, aber ansonsten so YouTube-Eulen-Videos sind ja auch immer sehr, sehr süß und wenn man so eine dann am Tisch sitzen hat.
Okay, ja, Eulen, müsste ich nicht, Robo-Brulesque, ja, naja, dann hast du Kobe aufgeschrieben, das kenne ich nur vom Fleisch.
Genau, Kobe soll noch eine sehr schöne Stadt sein, die haben wir aber in unseren Reiseplan diesmal auch nicht reingekriegt, aber da würde ich dann nächstes Mal noch einen Stopp machen. Und länger auf meiner Lieblingsinsel Miyajima bleiben.
Ja, ich habe mir auch noch Gedanken gemacht, was würde ich denn jetzt noch machen? Ich habe mich jetzt sehr auf Stadt fokussiert und entsprechend würde ich das ziemlich drastisch drehen, glaube ich, für meinen nächsten Urlaub. Ich glaube, ich würde die ganzen Nerd-Geschichten sogar mal außen vor lassen und mehr ins Grüne. Hm. Vielleicht mal mehr ans Wasser, vielleicht ans Meer, vielleicht mehr an einem See bleiben, einfach mehr ein bisschen raus. So, Stadt, das habe ich jetzt gesehen und da habe ich auch eine rechte Dosis Stadt abbekommen und das reicht jetzt für eine Weile. Ich wohne ja auch noch in der Stadt, kommt noch dazu. Natürlich nicht vergleichbar, aber trotzdem. Jetzt würde ich wahrscheinlich mehr grün, mehr kulturell, mehr traditionell, mehr Ruhe. So, das würde ich wahrscheinlich machen auf meinem nächsten Japan-Trip.
Ja, da haben wir zum Glück den richtigen Mix gefunden und den würde ich auch nächstes Mal definitiv wieder wählen. Also, wie schon eben im Fazit gesagt, das macht es eben für mich auch aus, dass du beides hast.
Ja, das ist
Ja, und mit dem Wunschzettel würde ich sagen, haben wir genau das Richtige auch als Schlusswort gefasst, denn da kann uns vielleicht der ein oder andere Hörer auch direkt nochmal was mit dazu schreiben, was wir unbedingt sehen müssen, was wir in unseren Urlauben jetzt verpasst haben.
Ja, da hat sicher der eine oder andere da draußen noch eigene Erfahrungen und der denkt jetzt, ach, die Idioten, warum waren die nicht da und da und warum haben sie nicht das und das und das funktioniert doch so.
Genau.
Am besten guckst du mal rein, gametalk.fm/nerdferienjapan, da gibt es eine Kommentarfunktion unter dieser Episode. Natürlich redaktion@gametalk.fm wäre da auch noch eine E-Mail-Adresse oder Social Media, Facebook oder Twitter. Du hast die Links auch noch in der Beschreibung und natürlich auf gametalk.fm. Plus, was du natürlich auch noch tun sollst, ist den Podcast vom Dodo anhören.
Den Durchgespielt-Podcast, den es auf durchgespielt.net gibt und in allen Podcast-Apps und auf iTunes. Da reden wir einmal im Monat darüber, was wir so durchgespielt haben. Und einmal im Monat suchen wir uns ein zeitloses Nerd-Thema aus, über das wir quatschen. Da reden wir dann über zum Beispiel unsere erste Konsole und zum Beispiel über Demos, mit denen wir viel zu viel Zeit verbracht haben.
Ja. Hört euch das an. Dann würde ich meinen, haben wir jetzt eine sehr lange Episode hinter uns mit tonnenweise Tipps und Erfahrungen etc. Ich hoffe, das war unterhaltsam. Plus, das fände ich auch cool, hilfreich. Das war ja auch noch so ein bisschen Ziel dieser Episode, dass vielleicht Leute, die bald nach Japan gehen möchten, hier auch ein paar Tipps rausziehen können. Ja, lasst uns Feedback da, würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten bleibt mir nur Danke zu sagen an dich da draußen fürs Zuhören. Plus natürlich danke, Dodo, an dich hier fürs mich unterstützen, fürs Mitplaudern, fürs Tipps liefern und so weiter.
Sehr, sehr gerne. Konnte ich endlich mal über meinen nur an Nerds gerichteten Artikel, den ich für meinen Blog damals geschrieben habe, hinausplaudern.
Ja, den, ich habe es schon erwähnt, gibt es natürlich auch in den Shownotes. Wir hören uns hoffentlich beim nächsten Game Talk wieder. Würde mich freuen. Bis dahin viel Spaß beim Japan-Ferienplanen. Tschüss.
Ciao.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk.fm. Till next time.